Guten Abend. Es ist Dienstag, der 22. Januar, 21.30 Uhr. Das heißt, es ist Zeit für das Penta-Radio, das erste Penta-Radio im Jahr 2019. Und wir haben hier eine illustre Runde an Gästen versammelt. Da haben wir zum Beispiel
den Honky, guten Tag.
Und den Cyril oder auch Stefan.
Und den Alex.
Und die Nicole.
Und mich, den Simon. Genau. Wir wollen als erstes anfangen mit einer kleinen Musik, würde ich sagen.
Sagst du uns noch, worum es heute gehen wird?
Achso, es wird. Es wird darum gehen, also erstens ein paar News und dann haben wir den Kongress und dann haben wir noch, es gab ja so Vorfälle mit Daten, die abhanden gekommen sind und veröffentlicht wurden und darüber wollen wir uns auch ein bisschen unterhalten und das einordnen.
Okay, damit befassen wir uns in 2 Minuten 43, nachdem Benjamin Banger mit Bobby Drake uns die Ohren versüßt hat. Bis gleich. Willkommen zurück bei der Sendung des Chaos Computer Club Dresdens, dem Penta-Radio. Wir wollen in alter Manier erstmal über ein paar Sachen reden, die in der letzter Zeit passiert sind. Unter anderem zum Beispiel einer Meldung, die aufgetaucht ist, weil sie öfter auch mal in den Chemnitzer Linux-Tagen auftreten. Und zwar die Firma Mailbox.org kritisiert Formfehler bei den Daten von Behörden oder wer weiß da mehr, wer kann da was dazu sagen?
Ja, was soll man dazu schon sagen? Dasselbe Lied wie schon seit Jahren. Also mehrere Firmen, also gerade die, die da ein bisschen kritischer rangehen und datenschutzorganisiert sind, die merken halt immer wieder, dass die Anfragen, die Behörden stellen, zu Auskünften, wer sich in einer E-Mail-Adresse und so weiter verbirgt, dass diese Anfragen den gesetzlichen Bestimmungen nicht genügen. Und ich kann mich jetzt in den letzten, sagen wir, 3, 4 Jahren über mehrere solche Meldungen also dran erinnern. Das heißt, die Behörden lernen ganz offensichtlich auch nichts.
Woran liegt das?
Inkompetenz oder vielleicht auch einfach daran, dass die anderen Firmen, die großen, da auch nicht so kritisch sind und nicht so drauf achten. Das heißt, die reichen das Zeug halt einfach weiter, ohne die Sachen juristisch zu prüfen, wie sie eigentlich dazu verpflichtet wären.
Es gibt ja auch keinen Grund, da irgendwie jetzt für die weiter nachzuforschen. Gerade wenn du so ein Freemail-Anbieter bist, dann verdienst du mit dem Kunden vielleicht 1 Euro pro Jahr oder sowas und dann würde sich das ja komplett in Luft auflösen, wenn du dann anfängst, erstmal lange Nachfragen zu machen, wenn so eine Polizeianfrage kommt. Und wenn dann sagst, nee, aber das ist jetzt gerade eine E-Mail, die kommt von Ihrer Privatadresse und beweisen Sie mir erstmal, dass Sie ein Polizist sind und beweisen Sie erstmal, dass Sie überhaupt ein Strafverfahren gegen denjenigen in Ihrem Laufen haben, dann kommt es halt wahrscheinlich dann doch nur eine Woche später dann ordentlich und dann hat dieser Mailanbieter halt nichts gewonnen damit und die meisten Mailanbieter interessieren sich halt nicht für Datenschutz, abgesehen jetzt vielleicht von Mailbox.org oder Posteo oder RiseUp.
Genau, und das ist wieder das Beispiel, wenn man irgendwo hingeht, wo man mit seinen Daten bezahlt, dann hat man halt auch einen Service, dass im Zweifel nicht gecheckt wird, ob solche Anfragen überhaupt legitim sind.
Also gilt auch hier wieder der gute alte Grundsatz, wenn es nichts kostet, bist du das Produkt.
Ganz genau. Oder im Zweifel hier dann auch das Opfer.
Leute, die das Opfer eigentlich verteidigen sollten oder gar nicht erst entstehen lassen sollten, sind Polizisten. Polizisten brauchen scheinbar mehr Befugnisse, zumindest wird das in der letzten Zeit öfter mal behauptet. Zumindest sagt das die Polizei und die Politik. Daran gibt es aber scharfe Kritik aus der Gesellschaft und aus verschiedensten Ecken. Was ist denn los mit dem Polizeigesetz in Brandenburg und mit dem Polizeigesetz in Sachsen, um mal zur nächsten News überzuleiten?
So wie man das halt alle liebe Jahre macht, wird das Polizeigesetz verschärft. Verschärft heißt, Grundrechte werden abgebaut, Polizei bekommt mehr Befugnisse, wo man dann halt auch in der Praxis wirklich sich fragt, ob die überhaupt gebraucht werden. Die zweite Frage ist, sind die in irgendeiner Form gerechtfertigt? Ja, dasselbe Lied aller, weiß nicht, 10 Jahre oder so.
Aktuell wird in Sachsen ja auch ein neues Polizeigesetz angegangen, weil es neben den Handgranaten, die nicht in Sachsen erlaubt sind, sondern nur in Bayern für die Polizei, jemand noch andere Sachen, die vielleicht kritisierenswert sind, also so konkrete Sachen zum Beispiel?
Also dadurch, dass derzeit mehrere Polizeigesetze auf der Änderungsliste stehen, weiß ich jetzt nicht genau, welche Maßnahme in welchem Landesgesetz geändert werden soll. Es gibt den Wunsch nach Leute einzusperren, so lange wie es geht, ohne Verfahren.
Das war in Bayern, glaube ich, ein ziemlich langer Zeitraum. Ich glaube so, was waren das? Monate auf jeden Fall.
3 Monate und nach 3 Monaten kann es wieder verlängert werden.
Na,
drei
Monate.
Ja, öffentliche Gesichtserkennung durch Kameras auf öffentlichen Plätzen und auch teilweise in Behörden und öffentlichen Gebäuden halt.
Ja. Die Fußfessel ist ein Thema in Sachsen, elektronische Fußfessel, das heißt, man braucht keine Metallkugel mehr hinter sich herziehen, sondern der Standort wird, falls man einen bestimmten Bereich verlässt, der in Behörden gemeldet und dann wird man besucht oder gesucht, je nachdem, wie schnell man ist.
Was ich auch mitbekommen habe, dass irgendwelche Zonen erweitert bzw. hinzugekommen sind, wo bestimmte Sachen nicht erlaubt sind. Also es kann in einigen Gegenden passieren, dass man Stress bekommt, wenn man ein Taschenmesser auf dem Bahnhof einstecken hat oder auf öffentlichen Plätzen.
Oder ein Bier in der Hand hält.
Oder solche Sachen.
Da gab es in Berlin auch ein komisches Urteil, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Da war, die haben so eine Sondernutzung quasi, also so eine Sonderregel aufgestellt, dass man halt keine scharfen Gegenstände oder Sportgewehre oder sowas mehr in der Bahn transportieren darf. Dann hat aber irgendein Gericht behauptet, dass das, also beschlossen, dass das keine angemessene Reaktion sei auf Terror, woraufhin die Polizei gesagt hat, naja, wir machen das trotzdem.
Na super. Das heißt also, wenn ich jetzt beim IKEA neue Messer kaufen gehe, kann ich dann danach nicht mit der Bahn nach Hause fahren. Dann muss ich die dann mir liefern lassen.
Nur wenn die laut Waffengesetz auch ordnungsgemäß verpackt sind und nicht eine Länge über 12 Zentimeter oder was das war.
Also ich habe tatsächlich bei IKEA mal ein Brotmesser gekauft, das hat 30 Zentimeter.
Also eigentlich bist du dann schon gemeingefährlich, ne?
Ja, und ich gebe noch was zu, ich habe bei IKEA Keramikmesser gekauft, die man nicht im Metalldetektor findet, am Flughafen.
Zugriff.
Also
Zugriff.
Code 3
auf Level 2.
Zugriff. Wenn das Polizeigesetz dann durch ist und dann die nächste Aktionismusrunde kommt, wird dann eigentlich IKEA verboten, ne?
Ja, das ist dann, glaube ich, der Plan dahinter. Also es geht teilweise wirklich bei diesen Gesetzen komplett an der Alltagstauglichkeit vorbei. Es wird wieder eine Tüte Wünsch dir was aufgemacht, die, glaube ich, ich weiß nicht, wo die so, wie die auf diese Ideen kommen, irgendwie nach dem Dienst zusammen trinken und dann kommt sowas raus. Also ansonsten.
Naja, eine Sache, die auch in Dresden schon öfter eine Rolle gespielt hat, die Funkzellenabfrage bzw. die Erfassung von Telemetriedaten, nicht nur bei Telefonanbietern, sondern auch bei Facebook, Amazon und so weiter, sind jetzt neu gefordert.
Ja,
und genau. Das kann man
auf Alexa und Co.
mindestens kritisch sehen. Und ja. Alexa, ich weiß nicht, wenn man mal drüber nachdenkt, 5 Mikros im Zentrum des Raumes, wenn man gerade beim Frühstück sich unterhält, ist halt dann von der Polizei abhörbar, laut Gesetz zumindest. Ob sie dazu in der Lage sind oder ob da Facebook und Amazon jetzt direkt mitspielen.
Naja, ich erinnere an die Meldung zuvor, was die Abfrage von E-Mails bzw. E-Mail-Adressen angeht. Da kommt ein Brief oder ein Fax wahrscheinlich von irgendeiner Polizeibehörde, dann schalten die das ein. Also ich glaube nicht, dass die so auf Datenschutz achten, dass die dann dort irgendwie großartig durchgehen. Also gab ja auch vor 2 Wochen war das etwa, dass auf so eine DSGVO-Anfrage Amazon dann gleich mal die Gespräche von Alexa, die natürlich nicht aufgezeichnet werden, dann jemanden anderen zugeschickt haben.
Nee, aber die werden aufgezeichnet. Das kann man auch online in der Cloud einsehen, was man da reingesprochen hat. Natürlich die Gespräche an sich nicht, aber die Kommandos nach Alexa.
Aber hier in dem Fall waren das nicht nur Kommandos, sondern das, was bei den Leuten zu Hause gesprochen wurde.
Wartet mal ganz kurz, ich möchte was versuchen. Alexa, kaufe Gummienten.
Alexa, bestätigen.
Vielen Dank, liebe Hörer, viel Spaß mit euren Gummienten.
Naja, das, was wir jetzt da wieder sehen. Das Deprimierende daran ist ja, dass nichts von dem überraschend ist, was in diesem modernen Polizeigesetz steht. Also es ist halt alles noch eine Runde schlimmer, als was irgendwie das letzte Mal war. Aber es ist nichts Überraschendes, denn der psychologische Effekt dahinter ist ja, dass die Sicherheitspolitiker ja überhaupt nicht eine böswillige Absicht damit verfolgen, sondern sie wollen halt sicher gehen, dass sie im Falle des Falles, wenn jetzt irgendein Terroranschlag oder was auch immer passiert oder hier der nächste wütende Mob irgendwo langläuft, dass sie dann sagen können, ja, wir haben aber alles getan. Wenn jetzt irgendein Politiker halt, der eine Entscheidungsposition ist, hat die Position vertritt, zu sagen, nee, das brauchen wir nicht, diesen Quatsch. Und dann gibt es nachher auch nur den winzigsten Zweifel, dass das vielleicht irgendetwas hätte helfen können, dann wird der medial aufgespießt. Und deswegen wird immer sowas passieren. Und es ist ermüdend, aber man muss immer dagegen argumentieren und dagegen auf die Straße gehen. Und vielleicht hilft es ein klein bisschen was. Oder da auch vor die Verfassungsgerichte zu ziehen.
Einschlägig dazu jetzt Informationsveranstaltungen, zum Beispiel im Malzhaus, im Vogtland in Plauen. Da ist morgen 19 Uhr eine Veranstaltung, die informiert über das neue sächsische Polizeigesetz. Und ja, also ich finde, man sollte solche Veranstaltungen schon mal wahrnehmen, um sich auch umgehend zu informieren.
Ja, und die gibt es garantiert auch in Dresden. Ich habe jetzt gerade mal hier auch ein bisschen gesucht, ob ich schnell was finde. Ich habe jetzt nur Veranstaltungen letzten und vorletzten Woche gefunden, aber nichts, was jetzt noch kommt. Aber gibt es garantiert auch in Chemnitz, in Leipzig, wo auch immer.
Ich glaube, von der gesellschaftlichen Anhörung des Polizeigesetzes, die am Samstag stattgefunden hat, da soll es, glaube ich, eine Aufzeichnung geben, die möglicherweise noch veröffentlicht wird. Mal gucken. Okay. Und dann, was überraschenderweise im sächsischen Gesetz anscheinend erstmal nicht drin ist, sind Trojaner.
Oh,
weder Online-Durchsuchungen noch Quellen-TKÜ.
Naja, das sind halt all die Sachen, die das Bundesverfassungsgericht schon mal abgeschossen hat.
Aber in die anderen Polizeigesetze werden die gerade wieder reingeschrieben.
Seltener Lichtblick.
Warum braucht die Polizei in Sachsen eigentlich einen IMSI-Catcher? Kann man das hier mal erklären für Leute, die draußen nicht wissen, was ein IMSI-Catcher ist?
Was ist denn das?
Ein IMSI-Catcher, also IMSI, ich weiß jetzt nicht genau, International Mobile Identification System oder so ähnlich heißt das. Das ist die, jedes Telefon hat sozusagen eine eindeutige ID, mit dem das im Telefonnetz gefunden wird. Es gibt dann auch noch dasselbe für die SIM-Karte. Und der IMSI-Catcher, der stellt sich sozusagen wie eine Basisstation dar, also wie so ein Funkmast, und der klemmt sich in das Netz rein und gaukelt dem Telefon vor, dass er der nächstgelegene Basisstation ist. Mit dem verbindet sich das Telefon und natürlich auch alle anderen in der Gegend. Und in diese Kommunikation kann dann derjenige, der den IMSI-Catcher betreibt, reinschauen oder eben zuhören.
Das war jetzt sehr technisch. Klar, man kann damit Telefone vielleicht sogar abhören, aber praktischerweise zum Beispiel am 13. Februar wird das immer sehr gerne genutzt in Dresden, um halt einfach mal zu schauen, wer ist denn am 13. Februar zum Gedenktag der Bombenabwürfe in Dresden halt in der Innenstadt. Und da kann man halt sowohl die Gegendemonstranten von den Trauernden in Anführungsstrichen unterscheiden und dann auch sehen, wer das letzte Jahr schon mit dabei war, wer das Jahr davor dabei war.
Genau.
Soweit ich das weiß, haben Sie da aber die funktionellen Abfragen.
Genau, das genau. Wurde, also der IMSI-Catcher ist eher dafür da, einzelne Geräte abzuhören, beziehungsweise auch den Datenstrom dorthin zu manipulieren. Also man kann damit zum Beispiel auch solche Sachen abfangen, die zum Anmelden an bestimmte Dienste nötig sind. Man kann damit SMS abfangen oder auch manipulieren oder verschicken, die für Bankgeschäfte, okay, da wird die Polizei nichts mitmachen, aber es gibt halt Dienste, wo es auf dem Weg eine Authentifizierung gibt, wo die Polizei dann zum Beispiel in die Kommunikation reinkommt. Das große Problem mit IMSI-Catchern ist, dass die wahllos auf jedes Telefon im Empfangsbereich losgehen. Das heißt, das ist keine zielgerichtete Maßnahme, wie es im ersten Moment sich anhört, sondern jedes Telefon, was näher an dem IMSI-Catcher ist als an den anderen, wird versuchen, sich mit dem Ding zu verbinden.
Weil unsere Telefone immer auf die stärkste Antenne abfahren.
Genau.
Können die das dann blockieren oder nehmen
die können, willkürlich alle? Die könnten dann auch die Kommunikation von und zu dem Telefon blockieren. Sie könnten andere Leute rausschneiden. Sie könnten, also im Prinzip haben Sie Hoheit über die Kommunikation.
Zum Blockieren nehmen Sie übrigens den auch genehmigten Einsatz von Störsendern. Warum braucht die Polizei Störsender?
Damit Leute sich auf Großveranstaltungen nicht organisieren.
Mhm. Nein, natürlich nicht, Hongi. Damit du das Mobilfunksignal, was die Bombe im Rucksack zünden soll, blocken kannst.
Ah, stimmt.
Aber macht man das nicht so, dass wenn das Signal weg ist, die Bombe losgeht? Psch, psch,
psch, psch. Du hast eh schon ein Küchenmesser und stehst auf der Liste, also pass ein bisschen auf. Ja, vielleicht sollte es bis dahin erstmal zum Polizeigesetz gewesen sein. Bitte engagiert euch da, informiert euch und schaut, denkt drüber nach, ob die Polizei wirklich alles braucht, was dort genehmigt wird und warum tragen Polizisten eigentlich keine Bodycams? Also Es gibt da Länder, die finden das gut, manche finden das nicht gut. Warum sind Polizisten auf Demos nicht durchnummeriert? Und warum dürfen sie dann so krasse technische Maßnahmen haben wie eine MP, eine Granate oder einen Störsender, IMSI-Catcher? Das ist schon ein bisschen hart teilweise.
Ja. Und im Zweifel hilft es nichts gegen Terroristen.
Völliger Blödsinn. Früher war es halt so, da, wenn man einen Polizisten gesehen hat, war halt so die Mentalität, jetzt ist man sicher, jetzt fühlt man sich behütet und beschützt. Und heutzutage denkt man, einen Polizisten denkt sich, fuck, was ist jetzt hier los? Möglichst schnell weg hier. Und Das hat die Polizei halt, beziehungsweise halt auch die Innenpolitik absolut verschuldet mit diesen ganzen völlig überdrehten Sicherheitsgesetzen. Und da müssen sie sich dann an die eigene Nase fassen, wenn das Vertrauen in die Polizei immer weniger wird.
Auf deutschen Weihnachtsmärkten wurde übrigens so viel geschossen wie noch nie, weil die Polizei mit Maschinenpistolen rumgelaufen ist und diese halt bei der Übergabe des Öfteren mal losgingen. Also klar haben die auf den Boden gezielt, aber es gab 3, 4, 5 Fälle auf jeden Fall, wo Schüsse in den Boden gingen. Also vielleicht ist das auch nicht die beste Idee, überall eine Maschinenpistole mit hinzunehmen.
Aber mal ganz blöd gefragt, jeder Sportschütze muss bis zum geht nicht mehr Waffenkunde nachweisen. Ich dachte, das ist bei der Polizei auch so.
Ja, vielleicht liegt das auch an den Maschinengewehren und so weiter. Da gab es ja auch irgendwie komische Berichterstattung.
Das ist alles so absurd.
Qualitätsschwankungen.
Ja,
ja, lasst uns bitte, wir sind bei der dritten News. Wir wollen noch ein Thema machen.
Sofort. Ich glaube, bei der Berliner Polizei gab es vorletztes Jahr auch mal ein kleines Problem, dass die hätten eigentlich fast alle ihre Pistolen abgeben müssen, weil die Schießstände die Anforderungen nicht erfüllt haben und sie deswegen nicht trainieren konnten.
Ja, das wäre vielleicht was Gutes gewesen.
Ich fühle mich immer sicherer.
So, nachdem wir jetzt sehr lange über das Polizeigesetz geredet haben, kommen wir zu einem unserer Lieblingsthemen des letzten Jahres, nämlich der DSGVO.
Wahrscheinlich der einzige Ort, wo man so drauf reagiert. Ja.
Genau, und da wurde nämlich jetzt das erste höhere, sagen wir mal, Bußgeld verhängt. Und zwar gegen Google in Frankreich.
Yeah, ja. Die Quadrature du Net und Max Schrems.
Wer ist das?
Das ist ein Mensch, der zusammen mit der Quadrature du Net. das ist wie die Digitalcourage in Deutschland, ein Verein, der sich dafür einsetzt, für die Freiheitsrechte, Demokratie, gerade in der digitalen Welt. Und der Max Schrems hat auch noch ein paar andere Verfahren offen gegen Google, Amazon, Facebook und so weiter, wo es auch um höhere Strafbeträge theoretisch geht, wo es einfach darum geht, was für Daten sammeln die, was für Daten dürfen die überhaupt haben, geben die uns wirklich alle Informationen darüber, was sie haben. Und in dem konkreten Fall meines Wissens ging es darum, dass der Dienst Google AdSense, also quasi die gezielte Schaltung von Werbung für Google-Nutzer, nicht ausreichend darüber informiert, welche Daten denn von dem Nutzer standardmäßig gesammelt werden. Das heißt also, jeder Nutzer, der irgendwo unterwegs ist, gibt ja seine Daten preis, zum Beispiel auf welchen Webseiten er war. Gerade wenn man dem gängigen Standard folgt, Google Analytics auf seinen Webseiten zu haben. Das heißt, als Webseitenbetreiber haben ganz viele Menschen den Drang zu wissen, wie viele Leute auf ihrer Webseite sind. Dafür gibt es ein System, das nennt sich Google Analytics. Und wenn das halt ein signifikanter Teil der Webseitenbetreiber macht, wie es halt leider so ist, weiß halt Google, ob man jetzt auf faz.de war oder ob man auf spiegel.de war oder auf pornhub.com oder auf irgendwelchen anderen Seiten. Und damit kann Google ein ziemlich genaues Profil darüber erstellen, ob man männlich, weiß oder klein und grün ist, keine Ahnung. Und daraufhin schalten sie halt bestimmte Werbung für grüne Farbe und für Haarspray, keine Ahnung. Und da haben sie halt nicht genügend drüber informiert. Deswegen findet ein Gericht in Frankreich, dass die Nutzung sozusagen Datenschutz grundverordnungsunkonform ist und hat Google zu einer Strafzahlung von 50 Millionen Euro verdonnert. Wow. Was immer noch Peanuts ist wahrscheinlich für Google, aber es ist der Anfang.
Was macht das Gericht, wenn sich das Android anguckt?
Naja, Max Schrems, hörst du uns?
Also wenn schon für die AdSense-Sachen, das ist ja schlimm genug. Die 50 Millionen hat sich Google gut verdient, aber das ist, denke ich mal, einer der weniger kritischen Sachen, die Google betreibt. Also gerade was Android über die Privatsphäre ausforscht, was die Google-Apps über die Privatsphäre von Menschen rausfinden, das ist, glaube ich, der wirkliche Hammer. Und wenn das... glaube ich, das ist ja auch das Kerngeschäft von Google.
Genau. Also passt schön auf, benutzt Adblocker, Adblocker zum Beispiel wie uBlock Origin oder Privacy Badger oder alles, was irgendwie Open Source ist und nicht nach Lulu riecht. Also Adblocker würde ich euch nicht mehr empfehlen, da weiß man nicht so genau und auch Coastery ist nicht mehr so top, wie es mal war.
Ja. Und auch bei uBlock muss man aufpassen, dass man uBlock Origin nimmt und nicht den anderen uBlock. Das ist sehr verwirrend. Das gab es eine furchtbare Hin und Her. Und das originale uBlock hat jetzt irgendjemand anders unter der Fuchtel, der nicht mit den ursprünglichen Motiven des ursprünglichen Autors arbeitet. Deswegen immer uBlock Origin. Sowohl für Firefox als auch für Chrome.
Irgendwie hat Firefox angekündigt, einen Werbeblock in seinen Browser einzubauen. Habt ihr davon schon was mitbekommen?
Ich hoffe nicht.
Naja, für private Seiten haben sie das ja schon lange.
Hm. Also so ein Werbeblock?
Naja, wenn du hier den Privatmodus anmachst, dann ist es schon seit Firefox 42 ein Tracking-Blocker mit drin.
Nee, es geht nicht um Tracking-Blocker, die wollen eine Werbung schalten. Oder? Na, sag nochmal, was du meinst.
Ein Ad-Blocker.
Ach so.
Keine Werbung.
Ach, sehr gut. Ich dachte, das hatten sie ja mal vor Jahren probiert. Ja, deswegen war ich jetzt ganz kurz erschrocken. Do Not Track Flag gibt es halt, wo man halt anhaken kann, dass man nicht verfolgt werden möchte, im Sinne von, dass man seine Cookies halt regelmäßig gelöscht bekommt. Was aber der Firefox standardmäßig macht, was auch so ein Privacy-Problem ist, ist, er überprüft, ob eine Seite gefährlich ist. Und wie überprüft man, ob eine Seite gefährlich ist? Nein, man fragt jemanden, ob eine Seite gefährlich ist. Und dieser Mensch weiß dann natürlich, auf welchen Seiten man so unterwegs war. Das heißt, diesen Haken sollte man dringend rausnehmen und überprüfen, weil er nämlich in den Standardeinstellungen mit drin ist.
Ist es aber nicht so, dass er bei diesem Safe-Browsing-Ding nur eine Liste von bekannten bösen Webseiten runterlädt und dadurch weißt du nicht, welcher dann überprüft hat?
Nein, ja und nein. Der lädt diese Liste runter, aber findet der da nicht, macht der auch schnell mal eine Online-Frage. Also du hast im Zweifel beides.
Gibt es eigentlich eine Seite, wo man sich darüber informieren kann, so als Normalsterblicher, was man alles beachten sollte und wo man eventuell schauen kann? Oder ist das jetzt alles nur so ein...
Sag doch mal eine gute Adresse. Vielleicht registrieren wir eine.
Also ich würde immer den... Padelun, wie heißt der, Netzbiotop, nicht Netzbiotop, das waren ja wir. Digital Courage, das denke ich, ist eine gute Anlaufstelle.
Media.ccc.de, da kann man sich allerlei Vorträge über Datensicherheit und die Bedeutung von IT in der aktuellen Welt anschauen. Kostenlos, werbefrei, ungetrackt.
Ja.
Das ist ja mal was.
Und ansonsten gibt es noch so eine Hinweisübersicht, was man alles tun könnte auf prism-break.org. Oh, ja.
Sehr gut. Und damit entlassen wir euch in eine kleine Musik, bevor wir nämlich über den Kongress reden, der letztes Jahr stattgefunden hat. Bis gleich. Viel Spaß bei Black Art Father Lee. Willkommen zurück beim Pentaradio, der Radiosendung des Chaos Computer Clubs, einer Sendung, die wir monatlich machen und das schon seit über 10 Jahren. Wir waren zum Neujahr, beziehungsweise zwischen Weihnachten und Neujahr, fast alle an einem bestimmten Ort. Jetzt fahren wir nicht so oft zusammen in den Skiurlaub, wie wahrscheinlich andere Menschen das tun. Wir haben auch nicht zwischen Neujahr und Weihnachten in der Feuerwehrwache Stellung gehalten, sondern wir haben uns vergnügt. Wo waren wir denn?
In der Messe Leipzig.
War denn in der Messe Leipzig?
Was war da? Also es gab irgendwie so ein paar Vortragssäle, es gab irgendwie so eine Rave-Techno-Trance-Party so ein bisschen, es gab Kunstausstellungen und das alles war irgendwie mit einem Ticket zu haben.
Ja, und es gab normale Leute.
Ein, zwei Lampen habe ich gesehen.
Endlich normale Leute.
Ja.
So, für jeden, der jetzt nicht weiß, wo wir waren. Mal grob zusammengefasst. Der Chaos Computer Club, das ist das Mutterschiff, wie wir immer so sagen, organisiert einmal pro Jahr einen Kongress. Nämlich meistens oder eigentlich schon fast immer zwischen Weihnachten und Neujahr. Früher hat sowas stattgefunden in Hamburg im CCH, beziehungsweise vorher mal in Berlin und vorher noch mal wieder in Hamburg und hin und her. Dieses Jahr waren 17.000 Nerds und Nerdinen da. Es war bunt, schön, viel zu sehen. Also wenn man das erste Mal auf den Kongress kommt, ist man immer müde vom Schauen. Also man hat sich so viele Sachen angeguckt, dass man einfach gar nicht mehr weiterdenken und sagen kann. Was auf dem Kongress außerdem stattfindet, sind Kulturprogramme. Das heißt, es gibt Vorträge, meistens 5 Stück gleichzeitig, über aktuelle Themen in der IT-Technik, in der Gesellschaft, aber auch Entertainment-Programme. Und es gibt sogenannte Assembly-Hallen, das heißt, es gibt Hallen, wo sich die lokalen Leute zusammenfinden und dort zusammen an Tischen sitzen und basteln, bauen, programmieren, unterhalten, Slushy trinken, Zuckerwatte machen, Roboter gegeneinander kämpfen lassen, Schaufleiden, Teppich an Wände kleben. Mhm. Ihr müsst jetzt langsam einkommen, sonst klingt es komisch, was ich alles so gemacht habe.
Ja,
mach weiter!
Man kann es halt nicht kategorisieren. Es ist halt so viel, so viele verschiedene Dinge für so viele verschiedene Leute. Du hast dann, einerseits kannst du hingehen und kannst die ganze Zeit in irgendwelchen Vorträgen sitzen und das halt einfach wie so eine ganz normale Tech-Konferenz quasi mitmachen. Du kannst auch hingehen und in der Assembly-Halle sitzen und an irgendwelchen Projekten arbeiten oder wie Honky ja zum Beispiel relativ aktiv war im Kidspace mit den Kindern irgendwas löten oder irgendwelche Roboter bauen. Du kannst auch sagen, ich möchte mich jetzt hier als freiwilliger Helfer engagieren. Das habe ich jetzt dieses Jahr zum Beispiel relativ intensiv getan und kann da die verschiedenen Rollen einnehmen. Also zum Beispiel, ich war jetzt das erste Mal an der Kamera bei den Vorträgen, die ja aufgezeichnet und ins Internet gestellt werden. Und hab da auch auf die Weise was über Kameratechnik gelernt und über Bildkomposition. Das ist auch ganz faszinierend. Auch wenn ich jetzt nur auf der zweiten Kamera jeweils war und nicht sehr viel zu tun hatte. Aber es war eine sehr interessante Erfahrung.
Wo kann man sich die Vorträge anschauen?
media.ccc.de.
Okay, auf media.ccc.de kann man sich die Vorträge kostenlos anschauen, falls man mal ein Gefühl dafür kriegen will, was da anfällt. Weil die meisten Menschen, die das erste Mal sind, schauen sich dort die Vorträge an und schauen sich müde den ganzen Tag. Und wenn man das zweite oder dritte Mal da ist, vergisst man eigentlich, dass es Vorträge gibt. Also ich war dieses Jahr nur zu einem Vortrag.
Na, ich habe dieses Jahr so 10 oder so gesehen. Ja, und das ist halt echt eine Reduktion gegenüber den Jahren davor, weil das sind auch dann nur so 2-3 pro Tag. Und ja, man guckt ja natürlich dann auch so, bei dem nächsten, da habe ich ja gleich wieder eine Engelschicht, also dann bin ich wieder als freiwilliger Helfer tätig.
Was ist Engelschicht? Ja, freiwilliger Helfer hast du jetzt gerade im Nachsatz gesagt. Genau. Also die Engel, die freiwillig helfen, sind halt Engel und sie leben im Himmel.
Dort, also ich war noch nie da und es klingt mega spannend und aufregend.
Ja, bitte. Wenn du nächstes Jahr noch nichts vorhast, wir kriegen das irgendwie hin.
Das Einzige, was ich halt negativ sagen kann mit dem Kongress, ist, wenn man dort da war, ist man versaut für alle anderen Konferenzen dieser Welt.
Hurra!
Weil keine andere Konferenz kann auch nur ansatzweise an diesen Standard rankommen. Also ich war dann mal vor 2 Jahren auf einer Tech-Konferenz, wo es so um Cloud Computing ging. Das hatten wir ja auch mal als Thema im Juni. Und das war halt so eine Kommerzsache. Ne? Also irgendeine Open-Source-Stiftung halt was organisiert, aber es war halt relativ viel mit kommerziellen Sponsoren gemacht. Und da war dann halt quasi die Hälfte der Fläche war halt voll mit irgendwelchen Ständen von Leuten, die dir Dinge verkaufen wollten. Und du hast trotzdem irgendwie 700 Euro Eintritt bezahlt. Und das war noch der Frühbucherrabatt, während der Kongress für 120 Euro zu haben ist für alle 4 Tage. Und dann geht man da so hin und denkt sich so, was ist denn hier los? Die haben ja gar kein eigenes Handynetz. Wie soll man denn hier irgendwas machen?
Dazu muss man vielleicht auch nochmal sagen, die 120 Euro, das ist das, was der Veranstalter möchte. Die meisten Leute zahlen hier freiwillig mehr.
Der also Schnitt war bei 145 Euro.
Irgend sowas, ungefähr. Ja. Und das sagt halt auch schon aus, dass auf dem CCC-Kongress die Leute wesentlich mehr nicht nur Teilnehmer, Konsumenten, sondern auch gebend sind, also finanziell oder halt auch inhaltlich. Also es gab halt nicht nur die inhaltlichen oder der Inhalt wurde nicht nur von den Veranstaltern bereitgestellt, sondern wir hatten auch was.
Ja, und zum ersten Mal haben sich die osteuropäisch, hätte ich jetzt schon fast gesagt, die ostdeutschen Spaces, also die ostdeutschen Hackervereinigungen zusammengeschlossen, und zwar war da Potsdam, Weimar, Gera, Magdeburg, Chemnitz, Jena, Halle, die Cyberbande aus Dresden, die ich bis dahin noch nicht kannte, das Turmlabor war mit dabei.
Das EBK?
Das EBK habe ich mit Halle versucht zu nennen.
Ach so, Halle, okay, ja.
Leipzig, die Dezentrale war zum ersten Mal mit dabei, genau. Das war super.
Ja, unsere Leute aus dem Vogtland waren auch da.
Ja, HTOTU.
Ja.
Hateodu? Ja. Und insgesamt waren wir so 160 Leute, die sich halt zusammengeschlossen haben. Und das war besonders schön, weil die letzten Jahre hatten immer nur einen Tisch. Diesmal hat man eine eigene Fläche, eine eigene Bühne, ja.
Wow.
Mit VIP-Gästen von der Wau Holland Stiftung, die da vorgetragen haben in einem Ohrensessel. Wir hatten die besagte Zuckerwattemaschine, die Slushy-Maschine, hatten eigene Shirts, eigenen Merch. Und das hat alles super funktioniert. Ja. Hätte ich nicht gedacht.
Wie viel Arbeit war das aufzubauen? Wann habt ihr angefangen?
Ja, am 14. Tag minus 12 oder so. Also 14. Okay. Dezember bis 7. Januar war ich auf dem Gefällt.
Also ich war einmal vorher dort, weil bei mir ging es arbeitsmäßig leider nicht. Ich war dann am 24.12. um ungefähr 19 Uhr dort und dann haben dort tatsächlich Leute noch gearbeitet.
Ja.
Das möchte ich auf einer anderen Tech-Konferenz sehen.
Ich würde ja auch sehr gerne mal früher kommen, aber vom 24. bis 26. Dezember ist immer irgend so eine andere Veranstaltung, wo meine Familie gerne möchte, dass ich mit dabei bin. Deswegen kann ich leider erst am 26. kommen.
Ja. Ja, und die Hotelpreise sind abstrus hoch, weil Leipzig doch eine relativ kleine Stadt ist im Vergleich zu Hamburg oder Berlin. Das heißt, man hat nur ein begrenztes Kontingent, wo man sich dort einmieten kann.
Mhm. Und Couchsurfing.
Ja, wenn dann 17.000 Nerds in der Stadt sind, dann hat sich das relativ schnell gesättigt.
Also sollte man vorher buchen sozusagen und suchen.
Man muss allerdings auch sagen, dass da einige Hoteliers wirklich auch wirklich abgezockt haben. Also teilweise haben Hotelpreise einen fünffachen Preis gehabt zum Normalpreis. Und in anderen Städten wie jetzt Hannover oder so, wenn dort Messen sind, da sieht die Hotelsituation auch nicht anders aus, aber die verdoppeln ihre Preise und nicht verfünffachen. Also muss ich sagen, das ist was, wo Leipzig eigentlich sich ins Ausgeschossen hat. Dort sind Leute, die überdurchschnittlich viel Geld verdienen bei den Kongress, aber ein guter Teil sind eben auch Leute, die Studenten sind und halt auch nicht IT-Leute, die halt nicht über das IT-typische Einkommen verfügen und die damit ein Problem haben. Die schließen wir letztendlich damit auch aus.
Das Gute war, dass zu dem Ticket ein öffentliches Nahverkehrsticket mit eingeschlossen war. Das heißt, man konnte sich überall in Leipzig eine Unterkunft suchen, beziehungsweise auch überlegen, ob man nicht weiterfahren möchte. Mhm. Und auch spezielle Angebote der Bahn und so, wenn man anreist. Also ein bisschen haben sie es schon versucht zu verbessern. Aber
ja, also das muss man auch sagen. Also ich war ja das erste Mal zum Kongress. Da war das noch im Eidelstädter Bürgerhaus und da saßen wir mit, 100, 120 Leuten dort.
Nicht schlecht.
Ja, das war schon wirklich witzig. Aber ich habe weder in Berlin noch in Hamburg jemals gesehen, dass in der Stadt so ein Interesse an diesem Event hatte. Also da muss man Leipzig schon sagen, dass das Lokal, die Politik, wer auch immer, schon auch sehr unterstützt hat.
Die Messe hat auch sehr geschwärmt, weil sie das nicht gewohnt seien, dass alle Messeaufbauer an einem Strang ziehen. Also sie war sehr überrascht, dass man quasi jeden ansprechen konnte und jeder Bescheid wusste, was gerade so Sache ist. Und es gab wohl den Zwischenfall, dass die Messe meinte, warte mal, das hier war doch kaputt. Wieso ist das jetzt ganz? Das war kaputt. Hast du jemanden gerufen? Nein? Du? Nein. Es ist Weihnachten. Warum ist das jetzt ganz? Also wir haben teilweise Sachen ganzer hinterlassen, als sie vorher waren.
Man sagt ja immer so, wenn man in der Öffentlichkeit ist, lass dein Notebook nicht einfach so liegen, das kommt weg und sowas. Und wenn man auf dem Kongress ist und das lässt das Notebook irgendwie stehen, dann kommt man irgendwie zurück nach einer Stunde und man sieht, jemand anders hat für dich das Ladekabel angesteckt.
Ja,
ja, wobei dieses Jahr sind ja auch, also das erste Mal, dass ich das gehört, es stimmt nicht, das zweite Mal, dass Dinge weggekommen sind. Das erste Mal, das muss irgendwann 2002 oder so gewesen sein, da wurde ein Notebook von jemandem geklaut, der dort just einen Vortrag gehalten hat über Angriffe auf IS.
Oh.
Und das war das einzige Mal, von dem ich wusste, und ich war sehr, sehr enttäuscht, muss ich sagen, dass ich dieses Jahr das erste Mal gehört habe, dass tatsächlich Hardware weggekommen ist. Nicht so im Sinne, dass es in eine falsche Kiste gekommen, das ist immer mal wieder passiert. Aber dass direkt wirklich auch Sachen vom Tisch geklaut wurden. Es waren jetzt nicht viel, irgendwas 5 oder 6 Geräte. Aber trotzdem, das fand ich, ist die negative Seite davon, dass man den Kongress so, also dass er so groß geworden ist.
Ja, es ist auch immer wieder erstaunlich, wer so das erste Mal da ist. Also es gibt so das Eröffnungsveranstalter, dann wird immer gefragt, seid ihr schon mal da gewesen oder seid ihr das erste Mal da? Es meldet sich eigentlich gefühlt immer die Hälfte des Raumes, dass sie zum ersten Mal da waren.
Mhm. Ja.
Und damit gibt es natürlich auch mit größeren Zahlen eine größere Wahrscheinlichkeit, dass Dinge verschwinden. Wobei bei uns nichts weggekommen ist.
Es ist eigentlich in dem Sinne total erstaunlich, dass diese kulturelle Assimilation doch relativ gut funktioniert. Also dass diese Kultur, die sich dabei die Jahre aufgebaut hat, auf die neuen auch flüssig übergeht, wie es aussieht.
Ja, und es wird immer mehr zum Familienevent. Ne? Also der Frauenanteil steigt, der Kinderanteil steigt und damit wird das eine Veranstaltung für mehr Personen einfach als hoodie-tragende Nerds.
Also ich finde das dann auch, wenn ich so mit Leuten in meinem Alter rede, die halt schon Ende der 80er, Anfang der 90er bei Kongressen waren, die heulen halt auch immer rum, ja, das ist nicht mehr der alte Kongress. Der Kongress ist zwar nie, dass der eine war wie der andere, und diese Weiterentwicklung war in dem Fall, denke ich, tatsächlich eine Weiterentwicklung. Es war nicht irgendwie, dass es einfach nur größer geworden ist. Im Kern, denke ich, ist er nach wie vor das, was damals in Hamburg angefangen hat, aber er ist, also er hat seinen Charakter verändert, aber im Kern ist er schon derselbe geblieben.
Man muss für die Leute, die draußen sind, noch erklären, dass das CCH, also der Ort, wo das vor 2 Jahren war, ein sehr schön gebautes Kongresszentrum war, wo alles mit Gängen und mit engen Räumen sehr nah beieinander lag. Und jetzt zum allerersten Mal aufgrund der schwindenden Platzverfügbarkeit halt der Kongress von uns in einer Messe stattgefunden hat, wo alles ebenerdig ist.
Zum zweiten Mal
ist es stattgefunden. Das erste Mal gibt man ja immer noch so ein bisschen den Bonus, dass es das erste Mal war. Und man hat auch gemerkt, dass es jetzt deutlich besser geworden ist. Also die Aufbauten, die sie dort hatten, dieses Raumschiff-Optik mit diesen grauen Würfeln, das runde Design, jeder hat eine schöne Fläche gekriegt, alle Assemblies haben sich dort organisiert. Also es wurde deutlich besser als im Vergleich zu vorher. Und wie man das vergleichen kann, fand ich nämlich die Chaos-West-Halle. Die war bei Weitem nicht so strukturiert wie die Halle 2. Mhm. Und da hatte man so den direkten Vergleich. Mhm. Chaos-West hat irgendwie super aufgetischt, also super Sachen gebaut. Oh, ja. Sollte jetzt nicht die Leistung dort mindern. Es war nur so, dass die halt weniger Seitenwände hatten und damit die Halle deutlich einfacher zu durchschauen war.
Ja. Mhm.
Das klingt, wie wenn da Platz nach oben ist, so besucherzahlentechnisch, oder was sagt ihr dazu?
Das ist schwierig, würde ich sagen, denn wenn man jetzt zum Beispiel die Buchmesse vergleicht, also einmal natürlich sowas wie eine Buchmesse hat deutlich mehr Besucher, aber beim Kongress sind halt die Besucher, die da sind, wirklich die ganzen 4 Tage lang da. Mhm. Wenn du jetzt sagst, bei einer Buchmesse hast du, ich habe jetzt keine Zahlen vor den Augen, aber sagen wir mal 300.000 Besucher, und die sind dann im Mittel 3-4 Stunden da. Und dann läuft die halt auch 3 Tage oder 4 Tage mit Publikumsverkehr. Dann hast du halt zu jedem Zeitpunkt so etwa 30.000 Leute irgendwie vor Ort vielleicht. Jetzt mal wirklich nur so Ballpark-Estimate. Mhm. Und hier haben wir halt, was war es, 17.000?
Also 17 war das Höchste, was ich gehört habe.
Da hast du 17.000 Leute. Und da hast du halt auch noch den Effekt, dass die sich auch sehr in Gruppen bewegen. Also wenn jetzt halt ein Vortrag ist, den viele Leute sehen wollen, dann wollen halt plötzlich mit einmal 4.000 Leute in die Halle 1 rein. Mhm. Und wenn der Vortrag vorbei ist, wollen plötzlich 4.000 Leute raus. Und dann musst du dir... Und
weitere 4.000 wieder rein.
Genau, dann musst du dir halt plötzlich Techniken des Crowdmanagement überlegen. Also ich habe auch als Saalengel gearbeitet, also halt als Einweiser für die Hallen, beziehungsweise als Türsteher, der dann am Ausgang die Leute abweist und sagt, nee, der Eingang ist leider über die Halle da drüben einmal über den Horizont wieder zurück und dann geht's auf der anderen Seite rein, wo die Leute dann natürlich ein bisschen gnietschig waren teilweise, aber wenn halt jetzt der große Ansturm kommt, dann ist es halt blöd, wenn dann ein paar Leute in die falsche Richtung laufen.
Mhm. Also überlegt ihr dann, die Anzahl der Besucher zu limitieren auf eine...
Die ist schon limitiert durch die Anzahl der Karten, logischerweise. Aber ich muss sagen, mir kam der ganze Bereich dort, das ist wirklich ein riesengroßes Areal, nie übervölkert vor. Oder dass man sich irgendwie... Also ich muss sagen, ich wäre relativ schnell in großen Gruppen, fühle ich mich unwohl. Oder wenn zu viele Leute auf einem Platz sind. Das Gefühl hatte ich dort nicht ein einziges Mal, obwohl da wirklich... Wie er schon gesagt hat, manchmal ein paar tausend Leute binnen einer Viertelstunde in einen Saal geströmt sind.
Aber es sind auch nette Leute, rücksichtsvolle Leute. Genau. Normalerweise sage ich immer, das ist die größte arschlochfreie Zone zwischen Weihnachten und Neujahr. Ja.
Also das ist absolut richtig. Und da muss ich sagen, was mich auch ein bisschen stört, einfach so vom, also das ist für mich wirklich so eine Herzensangelegenheit. Es gibt jetzt eine Security. Man kann jetzt stundenlang drüber reden, ob das gut, also ob diese Security gut oder schlecht ist.
Messe-Security oder Heralds? Nicht Heralds, sondern wie heißen sie, die Blauwesten?
Genau.
Aber die gibt es auf den größeren Events
auch überall. Ich meine diese Security-Truppe. Die hat sich wirklich im Hintergrund gehalten. Ich bin einmal mit denen zusammengestoßen, jetzt in Anführungsstrichen. Die sind nicht wie andere Securities, aber ich finde es schon irgendwie sehr, sehr schade, dass eine Security überhaupt drüber nachgedacht wird, weil damals die ersten, also bis dann auch Berlin, die großen Sachen, da gab es das einfach nicht.
Das hat aber auch Versicherungsgründe und Veranstalter wünscht sich sowas. Ja. Und ich weiß, ich habe das auf der Schar gemacht. Manchmal sind das einfach vom Gelände her die Leute, die gern wissen wollen, dass da nicht randaliert wird. Und wenn die einen nicht kennen, dann machen die sowas.
Ja, also wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass das überflüssig ist oder dass das schlimme Leute sind, die das machen. Ich finde einfach den Umstand, dass es eine Security gibt, das ist für mich, muss ich sagen, eigentlich der schlimmste Teil von dem, was mit dem Kongress ist. Und das ist nun nicht wirklich so schlimm. Also das ist für mich so der negativste Punkt, den ich sehe, dass halt wir nicht mehr ohne eine Security auskommen, aus was für Gründen auch immer. Aber ja.
Das klingt alles sehr nach Herzblut.
Ich, und ihr seid echt, also ich muss jetzt auch sagen,
anschaue gerade, wow.
Ich muss jetzt auch sagen, wenn das halt der, wenn das die schlimmste Sache ist, ich weiß jetzt nicht, von welchen Blauwesten du redest. Ich habe
bin mir nicht sicher mit Blauwesten. Das war wieder jemand anders. Das waren dann die Zertleute, die dann halt so, mit
Zertes Grün. Es gibt wirklich blaue Westen für Engel, die sich halt auf die Fahne geschrieben haben, aufzupassen.
Ja. Nee, also ich habe auf jeden Fall nichts davon mitbekommen. Von daher, wenn das das Schlimmste ist, dann ist das doch eine gute Bilanz.
Ja, ich denke auch, die Bilanz ist positiv. Aber wie gesagt, mich persönlich stört das wirklich mit der Security, weil eigentlich wäre es schöner, wir würden ohne auskommen.
Okay, jetzt jeder noch einen Talk, den er empfehlen kann vielleicht, damit wir es nicht zu lang ziehen.
Die Gesundheitsakte.
Okay, habe ich noch nicht gesehen.
Also gleich Tag 1, also gut, das sieht man jetzt wahrscheinlich im mediaccc.de nicht, wenn man einfach nach Gesundheitsakte sucht, da hat jemand sich diese ganzen Gesundheits-Apps vorgenommen, die jetzt auch von den Krankenkassen gepusht werden, wo du deine ganzen Gesundheitsdaten, welche Medikamente du bekommst und sowas in diese App verwalten kannst. Und es ist halt genauso wie bei Wahlcomputern, ne? wo jedes Forschungsergebnis so ist, so wir gucken uns das mal an, ach du meine Güte, ist das kaputt. Ja. Also da und wurden dann halt
Anfängerfehler, wirklich
absolut böse Anfängerfehler. Und um das kurz vorzugreifen, was in der Zusammenfassung gesagt wird, das Wichtige ist halt in dem Fall, Gesundheitsdaten sind halt für immer wichtig. Wenn jetzt halt meinetwegen mein Kontostand bekannt wird, ja gut, das ist halt jetzt so, aber das hat im Zweifelsfall in 30 Jahren keine Aussagekraft. Oder wenn jetzt meine Adresse bekannt wird, dann kann ich umziehen. Es ist natürlich blöd, aber umziehen kann ich halt immer noch, ne? Ich habe immer noch Möglichkeiten, irgendwie das wieder in Ordnung zu bringen. Wenn jetzt im Internet steht, dass ich irgendwie meinetwegen HIV-infiziert bin, das kann ich nicht mehr wegbekommen.
Ja, und das kann sowohl finanzielle als auch Folgen für den Arbeitsplatz, das kann in der näheren Bekanntschaft Probleme haben, in der Familie und. Also das ist halt was sehr Fundamentales, was halt auch sehr fundamentale Auswirkungen haben kann. Und das auf diese Art und Weise zu riskieren, ist einfach unglaublich.
Naja, erst gurten, dann spurten.
Ne? Ja, aber nein, also in dem Fall muss man wirklich sagen, also ich habe von dem Zeug vorher schon ein bisschen was gehört und gewusst. Und ich wollte es erst nicht wirklich glauben. Was, das habt ihr dort gefunden? Nein, glaube ich nicht. Und es war schlimmer, als was die dort so erzählt haben.
Also guckt euch den Vortrag an, unbedingt. Das ist sehr erleuchtend, auch insbesondere, weil die Politik das ab 2021 für alle haben möchte.
Ja.
Okay, der Nächste, die Nächste mit einem Talk. Hier wird Köpfe geschüttelt. Hast du keine Talks geguckt, Simon?
Ich war bei relativ wenigen Talks, muss jetzt allerdings dazu sagen, ich mache das meistens so, dass die Dinge, die mir am Herzen liegen, ich mir danach auf Video angucke, weil da kriegt man mehr mit und kann das auch in Ruhe machen. Der Kongress ist für mich weniger Vorträge schauen, die, ich nenne es mal Entertainment-Vorträge, wie jetzt Security Nightmares und so. Das ist halt, unterhaltsam, aber ja, das war's dann auch schon. Inhaltlich gibt's einige sehr interessante Sachen. Ich würde jetzt mal wieder mit einem Negativbeispiel kommen. Also ich war zum Beispiel für diesen Embedded Perl. Der war gut, aber es war wieder so ein Ding.
Können die mal aufhören, überall Perl reinzumachen?
Sorry, nicht Perl, ich bin
in dem Python, so Micropython,
Micropython war okay. Das, sorry. Nicht Perl, der war okay. Aber es war halt so ein Ding, ich hatte mir mehr erwartet und ich empfehle trotzdem jedem, der überlegt, welche Programmiersprache er sich zulegen will, lernen will, schaut euch den an. Python ist ein schöner Einstieg. Es ist eine Sache, die sehr weit benutzt werden kann, vom PC zu Hause bis eben zu Embedded-Systemen. Und für viele Leute ist das ein sehr einfacher Einstieg und auch ein sehr mächtiger Einstieg. Und mit solchen Sachen wie zum Beispiel den ESP32 oder so, das sind so Mikrocontroller, kann man halt auch richtig cooles Zeug bauen. Also man kann einen Einstieg in Elektronik finden und dafür ist dann, also aus meiner Sicht, dieser Vortrag, auch wenn er jetzt für den Hardcore-Nerd vielleicht nicht so das gebracht hat, was man dachte, aber für Leute, die wissen wollen, ja, was mache ich als nächstes, perfekt.
Ja, MicroPython ist auch schon seit 2 Jahren so auf dem ESP, nämlich auf der EMF gab es eine Batch, das heißt, das war ein Festival, ein Hackercamp mit 2000 Leuten damals und die haben schon eine Platine verteilt, auf dem der ESP damals mit MicroPython lief. Meine Erfahrung damals war eigentlich immer, dass das Ding abstürzt, sobald man es schief anguckt. Vielleicht hat sich das ja gebessert.
Ja, also kann ich mich nicht beschweren. Also wir haben mit Kids, mit MicroPython auf ESP mit Robotern gespielt und das war okay.
Weil du gerade sagst, Kids mit Robotern, die Wikipacker WG hat einen Hebocon-Wettkampf organisiert. Das heißt, es wurden 50 Roboter aus Schrott gebastelt, also von der Batterie zum Schalter, zum Motor und dann alles, was Heißkleber hergibt. Und da haben, ich glaube 32 haben sie aufgenommen in den Turniertabelle und haben die gegeneinander kämpfen lassen. Das kann ich nur empfehlen, sich anzuschauen. Mhm. Das ist sehr schön, wie Kinder motiviert werden können, einfach aus einfachster Elektronik Dinge zu bauen, nur wenn man denen ein bisschen Müll gibt und die Aufgabe, was zu bauen.
Gibt es da nochmal einen Link dazu?
Media.ccc.de.
Wie immer.
Soll ich nochmal wiederholen? Media.ccc.de. Ihr solltet nach Hebocon gucken und zwar nach der Hebocon. Hebocon ist das japanische Wort für lächerlich, technisch nicht perfekt. Kommt eigentlich aus Heboy, weiß ich zufällig.
Mit
Hebocon mit C hinten. Genau, kann ich nur empfehlen.
Cool. Ja, absolut.
Und Sonneborn, ne, war da. Sonneborn war auch spitze. Sonneborn hat darauf bestanden, dass erstmal 1 Stunde über Europa geredet wird. Das heißt, man wird einfach mal eingeführt in den europäischen Gesetzgebungsprozess. Und danach erzählt Sonneborn, wie viele Minuten er wirklich gearbeitet hat, um als europäischer Parlamentarier das Geld wert gewesen zu sein.
Das ist, glaube ich, nicht auf media.ccc.de aus irgendwelchen Gründen. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Aber
ich habe es auf YouTube schon gesehen, ja. Ich habe das aber auch schon mal auf media.ccc.de geguckt.
Jetzt geht's los.
Wer sagt das öfter? Aha. Okay.
Hat jemand schlecht gesucht.
Mit Anbetracht auf, oder es ist zwischenzeitlich verschwunden, weil sie sich irgendwie gestritten haben oder so, wer weiß. Im Anbetracht auf die Zeit würde ich eine kleine Musik vorschlagen. Wir lüften hier mal durch, hören den Schallen der vorbeifahrenden Eisenbahn.
Ich eile.
Und hören uns gleich mit unserem Thema. Die Musik kommt von Blue Dot Sessions Cupcake Marshall. Viel Spaß damit. Thank you. willkommen zurück. Diese epische Musik soll euch einführen in einen Erfahrungsbericht eines unserer Mitglieder, der beim MDR im Radio war. Im richtig großen Radio. Hat er nämlich im Programmradio, um nochmal Radio zu sagen.
Radio?
Uns repräsentiert. Und er möchte davon erzählen. Wir wissen noch gar nicht genau, worum es geht oder was so das erfahrene Neue war. Aber ich bin gespannt. Stefan, warst du das zufällig?
Ich habe zumindest Erinnerungen davon. Vielleicht wurden mir die auch injiziert. Das weiß man im Zweifelsfall nie, aber ich mache jetzt keine Solipsismus-Debatte.
Ich habe es aber auch im Internet gehört. Das heißt, es ist passiert oder wir träumen denselben Traum,
Stefan. Sie haben meine Stimme sehr gut nachgemacht, auf jeden Fall. Wir können ja mal gucken, ob wir die Aufzeichnungen, die MDR in die Mediathek gepackt hat, noch in die Shownotes mit tun. Aber ich denke mal, bis wir das hier veröffentlicht haben, haben die das längst depubliziert. Das war jetzt vor 5 Tagen und wenn das 7 Tage sind, dann ist das schon weg, bis wir hier irgendwann mal einen MP3-File haben.
Ja, die Kritik ist angekommen. Ich veröffentliche diesmal schneller.
Nee, die Kritik geht natürlich an den MDR und an die Politik, dass sie diesen Quatsch mit dem Depublizieren machen. MDR muss es halt machen. Gut. Das ist immer die Regel, aber.
Dann kommt diese Sendung in den Podcast wahrscheinlich am 22. Februar. In einem Monat. Jetzt erzähl doch mal, was hast du denn beim MDR jetzt gemacht?
Genau, also es kam so eine Anfrage rum vor 2 Wochen. Als es gerade mit diesem Doxing-Skandal losging, das werden wir gleich
was,
noch.
Was, Doxing? Da müssen wir eigentlich als Thema noch drüber reden, oder?
Das machen wir gleich noch.
Das machen wir gleich. Oder hört euch das MDR-Zeug an und danach machen wir das hier nochmal zusammen.
Ja, das war halt so ein Ratgeberformat. Da haben sie halt dann jemanden gesucht und sind, glaube ich, erst an den Verein, der uns nahesteht, rangetreten. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, es kam dann über Umwege diese Anfrage halt zu uns. Und ich habe gesagt, ja, dann mache ich das doch mal hier. Ich habe jetzt schon ein paar Mal vor so einem Mikrofon gestanden. Ich kann zwar meine eigene Stimme noch nicht ausstehen, wenn ich sie auf Aufzeichnung höre, aber das muss ich ja zum Glück dort nicht. Ich quatsch einfach so ein bisschen, so wie ich es jetzt gerade mache.
Und deswegen hast du nie Kopfhörer auf, ich verstehe.
Genau. Ich habe auch keine Kopfhörer auf, wenn ich meinen eigenen Podcast aufzeichne, weil dann stört mich das
gerade. Der muss aber nicht genannt werden. Wir machen hier keine Schleichwerbung, Stefan.
Natürlich nicht.
Der MDR, der hat dich was gefragt zum Thema Doxing? Das heißt, du bist dort, hast eine E-Mail bekommen und hast gesagt, ja, ich mache. Und dann gab es ein Vorgespräch, gab es ein Nachgespräch, gab es Kohle?
Kohle gibt es keine, aber ich bin ja auch für erneuerbare Energien, von daher ist das kein Problem. Nee, ich habe dann halt gesagt, hier, ihr könnt dem MDR mal hier meine Telefonnummer geben und meine E-Mail-Adresse und dann hat dann einen Tag später eine Redakteurin angerufen vom MDR Sachsenradio, also das ist jetzt Zielgruppe, die doch etwas reifere Fraktion.
Das heißt, du hast jetzt deine Daten rausgerückt und natürlich kein Datenschutzabkommen ordentlich abgeschlossen.
Genau,
das heißt, die rufen dich jetzt immer wieder an, wenn sie ältere Publikums mit technischen Fragen bestellen.
Ja, das kann durchaus passieren. Genau, also es kam dann halt so ein Anruf von der Reporterin, Redakteurin, die meinte halt so, ja, wir bräuchten sie halt für eine Ratgebersendung, also halt im Tagesprogramm, wo halt Musik läuft, sind dann immer so ein paar Ratgeberblöcke, also halt so 2 bis 3 Minuten lang. Und in der Stunde hast du davon so 4 Stück, also halt zur Minute 10, 20, 40 und 50, weil zur vollen Stunde und zur halben Stunde sind die Nachrichten. Und dazwischen kommt ja auch noch ein bisschen Musik. Und so, ja, na klar, okay. Ja, wir schicken ihnen auch noch eine E-Mail mit den Fragen, auf die sie sich so ein bisschen vorbereiten können. Und dann kam nichts. Und dann so einen Tag vorher rufe ich so an, ja, irgendwie, was ist denn jetzt hier? Wollten wir noch eine E-Mail schicken? Ja, ich bin jetzt gerade dabei, Ihnen mit E-Mail vorzubereiten. Okay. Kam wieder nichts. Dann hatte ich dann schon so die Vermutung, dass sie wahrscheinlich meinen Namen falsch geschrieben haben, weil meinen Nachnamen kann man sehr einfach falsch schreiben. Das ist, wenn man halt so einen Nachnamen hat, dann weiß man das ja auch irgendwann. Und ich dachte halt so, naja gut, ich gehe halt einfach mal lieber ein bisschen früher hin. Das hat sich dann auch gelohnt.
Komm mal zum Potte. Also, du warst dann da und die Reporterin sah so aus, wie sie sich am Telefon angehört hat oder hatte sie einen Bart?
Ich beurteile Frauen grundsätzlich nicht nach ihrem Aussehen, aber ich wurde sehr freundlich empfangen auf jeden Fall und hatte dann dadurch, dass ich sehr früh da war, also tatsächlich 1,5 Stunden vor meinem Auftritt.
Oh, das ist deutlich früher.
Hatte ich dann die Gelegenheit, mir das mal so ein bisschen aus der Beobachterperspektive anzugucken, wie so ein professioneller Radiosender funktioniert.
Was heißt denn das jetzt hier? Da haben wir auch noch ein paar mehr Knöpfchen.
Der disst dich gerade.
Echt ja, mal?
Also das Studio ist jetzt nicht so groß anders. Sie haben mehr Monitore auf jeden Fall. Und dann gibt es dann halt davor, vor den einzelnen Studios gibt es dann, ja, ist gut. Es wird hier gerade auf das Regal mit den ganzen nicht in Benutzung befindlichen Monitoren gezeigt.
Anzahl 5.
Genau. Und Davor war halt dann so ein Newsroom so quasi, wo die ganzen Redakteure sitzen und dann da Dinge recherchieren und wahrscheinlich dann welche Sendungen vorbereiten oder Beiträge schreiben oder sowas. Und die Ene hinter mir hat irgendwie die ganze Zeit mit der Verkehrsredaktion telefoniert. Und ich habe dann halt so ein bisschen beobachtet, wie das abläuft. Und das ist ja durchaus faszinierend, denn so ein Radio, das klingt erstmal ganz locker und hier, hallo, hier ist MDA sowieso, wir spielen jetzt hier dieses Lied und viel Spaß dabei. Und dann guckt man sich auch mal an, wie es gebaut ist. Und man stellt fest, dass es halt alles auf die Sekunde genau getaktet. Wenn da halt der Moderator 8 Sekunden spricht, dann ist das halt, weil auf dem Monitor steht, du sprichst jetzt 8 Sekunden lang. Also das ist alles exakt bis auf die Sekunde durchgetaktet. Und das ergibt auch Sinn, denn es gibt halt immer diese Synchronisationspunkte zur vollen und zur halben Stunde. Und zur vollen Stunde haben sie die Hauptnachrichten, die für MDR halt zentral produziert werden. Und genau.
Okay, es war also ein Ausflug in eine professionelle Welt. Und was würdest du uns empfehlen, dass wir vielleicht dazu hier machen sollten? Müssen wir auch Timeslots einführen oder ist das eher was, was man unseren drei Hörern so zumuten kann?
Das ist hier ein anderes Format. Das ist schon gut so, wie es ist. Auch wenn das natürlich hier ein bisschen improvisierter ist.
Niemals.
Zum Beispiel wird sowas nicht geschnitten. Und
das entscheidet Simon.
Allerdings finde ich es immer sehr lehrreich, mir das anzugucken und zu sehen, dass das für die Leute dort halt auch aufwendig ist, denn viele Leute stellen sich das immer so einfach vor, eben weil es halt so locker klingt, das ist halt, da wird ein bisschen Musik eingespielt, so als ob die, und das klingt halt so, als ob sich die Moderatoren, denen man so denkt, ach, machen wir doch mal wieder ein bisschen Whitney Houston, dass das natürlich irgendwie schon Wochen vorher von der Musikredaktion alles vorgelegt wurde, ist eine andere Sache. Das kann man sich mal klar machen.
Ihr seid auf Coloradio. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen Jason Straw, Running Waters, bevor wir uns unserem Thema widmen. Bis gleich. Willkommen beim Coloradio, bei der Sendung Penta Radio. Schön, dass ihr da seid. Das ist die Sendung des Chaos Computer Clubs in Dresden. Wir machen das schon eine ganze Weile, eine monatliche Sendung seit 10 Jahren. Heute haben wir uns beschäftigt schon mit dem Kongress, der alljährlich stattfindet. Wir haben uns mit ein paar datenschutztechnischen News beschäftigt, dem Polizeigesetz. Und jetzt möchten wir uns mit einer Thematik beschäftigen, deren Wort ich aber jetzt erst kürzlich gelernt habe, weil mir der Begriff gar nicht so geläufig war. Und zwar ist es auch durch die Medien gegeistert, nämlich das Wort Doxing. Was zum Henker ist Doxing? Und warum ist das schlimm? Oder warum sind da jetzt alle so wild geworden auf einmal?
Also Doxing folgt prinzipiell diesem Namensschema von Hacking und Phishing.
Also hat ING also hinten dran.
Irgendwas mit ING, also irgendeine Tätigkeit, oder? Die schön knackig, kompakt benannt ist. Und das Dox bezieht sich auf das Wort Document. Denn in dem Fall will man halt, geht man darauf aus, als Angreifer irgendwelche Dokumente, also irgendwelche Daten rauszutragen über bestimmte Personen. Also wenn ich jetzt sage, irgendwie den da drüben, den habe ich irgendwie, kann ich absolut nicht leiden, dann doxe ich den jetzt, dann kriege ich raus, wo der wohnt, dann kriege ich raus, wie sein Hund heißt.
Wie viel er verdient.
Genau, dann kriege ich raus,
was
in seiner Gesundheitsakte so vielleicht drin steht, ob er vielleicht schon mal wegen Syphilisbehandlung war. Und dann nutze ich das strategisch aus. Also beim Doxing insbesondere dadurch, dass ich das dann öffentlich stelle, um den dann halt einen in die Kandare zu fahren.
Okay, also als Außenstehender hat man mitbekommen, dass es scheinbar von Politikern, Journalisten und Künstlern also 1. Dezember ging es, glaube ich, so los, Veröffentlichungen gab. Ich glaube, Jan Böhmermann war zum Beispiel dabei, Unge als YouTuber war dabei, Habeck war dabei von den Grünen. Es gab auf jeden Fall irgendwelche prekären Daten von Personen öffentlichen Interesses.
Es gab so ziemlich von allen Parteien, waren Politiker betroffen, außer von der AfD.
Warum?
Also es gibt mehrere Theorien, entweder politische Absicht oder halt einfach, dass die Daten sehr alt waren. Also vielleicht gab es zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht das Interesse.
Nein. Die AfD hat einfach sichere Passwörter im Gegensatz zu den
anderen.
Also das passt halt nicht wirklich zu dem, was so im Nachhinein über den Typ rausgekommen ist. Also ich würde mich jetzt scheuen, den einen kleinen Nazi zu nennen. Erstens ist mir seine Größe nicht bekannt und zweitens, sagen wir es mal so, er kommt aus einer ziemlich, ich nenne es jetzt mal widerlichen Subkultur, eben dieser Doxer-Szene.
Der mutmaßliche Täter
der mutmaßliche,
übrigens. Ist genau, noch nicht verurteilt.
Ist noch nicht verurteilt, 100%. Genau. Das ist, also er hat es aber wohl im Verhör dann auch zugegeben schon und ist deswegen auch wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Also der hat auch schon, obwohl er jetzt erst 19 war, der glaube ich, oder ja, 20,
so in der Gegend.
Ist er schon 2016 von einer Hausdurchsuchung heimgesucht worden, wegen ähnlicher Sachen. Er hat seine Welt scheint sich doch sehr um YouTube zu drehen. Er hat dort mehreren Channels gefolgt oder ist mehreren Channels gefolgt, die eindeutig rechts sind, teilweise auch ziemlich krude und polternd. Also ich würde dem jetzt nicht ein geschlossenes rechtes Weltbild unterstellen, aber schon der Typ ist ein bisschen angebräunt, sagen wir es so.
Also halt, da sitzt ein 19- oder 20-Jähriger in seinem Kämmerchen und sammelt Daten von Personen, die er für interessant hält.
Genau.
Und da geht er auf Google, gibt den Namen der Person ein und findet das ein Foto, macht da ein bisschen Photoshop oder wie funktioniert das?
Also das ist wohl schon, also so geht das wohl los. Also ich berichte jetzt auch nur, was ich so aus verschiedenen Quellen gefunden habe. Also diese Doxer-Szene, der ihn dann bei der Polizei verraten hat, der betreibt ebenfalls eine Doxing-Seite und stellt sich nach draußen vor als als Consultant für Privacy und Datenschutz und betreibt eine Doxing-Seite. Ja, also
der Mann kennt sich aus.
Ja, der Mann ist kompetent und die haben sich halt teilweise wirklich kindisch in den Haaren in dieser Szene. Und
ja, das Alter halt, ne?
Ja, eben, das ist, also deswegen würde ich da auch jetzt nicht wirklich von dem
Sind die schon talentiert? Also ich meine,
also technisch scheinbar schon, ja. Aber so.
Also schade, weißt
ja,
du so.
Ja, aber so tief technisch waren diese sogenannten Hacks nicht. Also das, die haben halt viele, viele Informationen gesammelt. Die werden in der Szene auch mal getauscht. Es wird gegenseitig angegeben. Guck mal, was ich so gefunden habe. Guck mal, ich bin viel besser als du. Ich habe von dem und dem die Adresse rausgefunden. Also es ist eine insgesamt sehr, sehr widerliche, kleine Macker-Szene, die keine wirkliche politische Inhalt hat. Also
das ist auch die Sache, die ich beim MDR betont habe, zumindest wenn ich mich, soweit ich mich daran erinnern kann, dass das eben nicht ein Hack ist, der jetzt besonders technisch anspruchsvoll war. Mhm. Es war jetzt nicht, dass der jetzt die übelsten Hacker-Tools irgendwie hatte und irgendwelche Exploits, die von der NSA geklaut wurden.
Halt, Exploits,
ja, Hacker-Tools, das ist ein Stilmittel. Das ist halt, um jetzt zu symbolisieren, dass jetzt hier halt große Technik im Einsatz war, denn das war sie eben nicht, sondern er hat halt Techniken angewendet, die halt relativ bekannt sind, wie man halt Leute ausspäht, wie man von Leuten an Passwörtern kommt, auch nicht nur, indem man technische Lücken ausnutzt, sondern im Zweifelsfall auch, indem man ihnen hinterher recherchiert oder
rauskriegt, wie die Katze heißt, wie der Hund heißt, um dann das Passwort zu erraten.
Genau, denn zum Beispiel, wenn man eine Sicherheitsfrage beantworten muss.
Solide Recherche.
Eigentlich wenn man zum Beispiel ein Passwort zurücksetzen will, dann gibt es ja immer diese Sicherheitsfragen und die Antworten auf die Sicherheitsfragen kriegt man ja auch raus durch eine saubere Recherche. Die eigentliche beeindruckende Sache an diesem Typen ist, dass er sehr sorgfältig und sehr lange gearbeitet hat. Ja. Das war auch so der wesentliche Takeaway, den ich hatte bei dem Podcast Logbuch Netzpolitik, wo sich ausführlich mit diesem Fall befasst wurde in den Folgen 280 und 81, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Das findet man also Internet Logbuch Netzpolitik, heißt der Podcast von Linus Neumann vom CCC und Tim Pritlove.
Genau. Ja, aber vielleicht nochmal die Hacking-Mittel, also von den Hacking, was ich jetzt dort weiß, falls man das so nennen kann, waren halt, er hat den Leuten, also er hat ihre E-Mail-Adresse rausgefunden, also Recherche im weitesten Sinne, und hat denen dann gefälschte E-Mails geschickt von irgendwelchen Seiten, die gesagt haben, hier, bitte setz mal dein Passwort zurück, und die Leute haben dann auf den Link in der gefälschten E-Mail geklickt und dort ein Passwort eingegeben. Und also auf dem Niveau lief das Hacking. Also ich will das jetzt auch nicht runterspielen oder so. Es ist aber bemerkenswert, wie viele Leute darauf
reinfallen.
Reinfallen. Ja, also. Was auch ein Punkt ist, er hat ja jetzt nicht geschlossen den Bundestag oder so bloßgestellt, sondern er hat halt eine ganze Menge Leute. Man weiß halt auch nicht, bei wie vielen er es sonst noch versucht hat. Man weiß auch nicht, was er zurückgehalten hat. Also es ist bekannt, dass er von einem Politiker die Sachen wohl hatte, aber nicht gepostet hat, weil er wohl für den irgendwie einen gewissen Respekt hatte. Also das Ganze ist schon sehr vielschichtig, und ich muss auch sagen, was die Politik da im Nachhinein geleistet hat, das ist der eigentliche Skandal an dem Ding. Zum einen, dass die eben sich so einfach überrumpeln lassen, und zum anderen halt, wie sie darauf reagiert haben.
Also, das heißt, um darauf reingefallen zu sein, muss man einen gewissen technischen Unsachverstand haben. Das heißt, man wusste nicht, dass die E-Mail gefälscht ist, weil man das im Zweifel nicht überprüfen kann. Mhm. Man hat ein zu leichtes Passwort gewählt oder bei den Sicherheitsfragen die falschen Informationen eingegeben.
Oder überall dasselbe Passwort.
Oder überall dasselbe Passwort.
Ich würde vielleicht nicht sagen, dass es technischer Unsachverstand ist, weil natürlich, es hilft immer, die Leute darauf hinzuweisen, das habe ich auch beim MDR gesagt, es geht jetzt nicht halt darum, dass ihr irgendwie noch einen Virenschutz oder sowas installieren müsst, es geht halt darum, wenn ihr eine E-Mail bekommt, dann müsst ihr halt kritisch denken und euch fragen, jetzt fordert die E-Mail von mir hier irgendwie persönliche Daten einzugeben, ist das jetzt überhaupt richtig und ist das jetzt auch, ist das nicht vielleicht gerade ein Betrugsversuch? Und ich kann mir das ja total menschlich vorstellen, dass man nicht immer daran denkt, also wenn man jetzt die E-Mail irgendwie zwischen Tür und Angel bekommt oder nachts um 11, man will eigentlich jetzt was völlig anderes machen und klickt das nur schnell weg, dann irgendwann rutscht es halt durch. Und wenn der Typ halt 100 Mails schickt und ich auf 99 erkenne, dass das ein Betrugsversuch ist und dann einmal nicht, dann ist es trotzdem weg alles. Mhm.
Dazu kommt auch, dass nicht nur die Leute selbst geklickt haben, sondern auch ihre Büroangestellten. Manche Leute haben halt Mitarbeiter, die E-Mails bedienen. Also das ist schon, wie man sieht, ein relativ erfolgreiches Mittel, um an Leute zu kommen.
Und es ist halt auch nicht produktiv, da jetzt Leute bloßzustellen. Man sagt, ja, ihr Vollidioten, hättet ihr mal besser aufgepasst. Ne? Das kann man natürlich machen, aber das bringt keinem was. Das war auch nicht die Einstellung, in der ich beim MDR hingegangen bin. Ich habe jetzt gesagt, ich kann jetzt natürlich irgendwie denen erzählen, wie halt der Zustand der IT-Sicherheit ist, dann löse ich landesweite Depressionen aus. Das ist ja nicht zielführend. Aber wenn ich jetzt da hingehe und sage, ja, das ist halt scheiße und so ist das im Internet halt. Daten kommen halt irgendwie raus und Daten kommen weg. Aber man kann halt ein bisschen was tun, damit es weniger wahrscheinlich ist, dass man selber der Betroffene ist. Und hier sind irgendwie drei Dinge, die ihr vielleicht jetzt tatsächlich tun könnt. Und wenn dann irgendwer am Ende deswegen dann irgendwo 10 Leute einen Passwortmanager installieren, dann ist das ja der beste Outcome, den ich irgendwie haben kann.
Passwortmanager oder sich auch einfach mal gewahr werden, welche Informationen sie ins Internet stellen. Also wenn ich mit meinen Kindern über Facebook chatte, dann ist das vielleicht auch nicht der beste Weg, mit denen zu kommunizieren, wenn ich nicht möchte, dass diese Gespräche irgendwie zu werberelevanten Zwecken genutzt werden oder halt irgendwann mal in die Öffentlichkeit kommen, weil mein Passwort irgendwie ich bin der von den Grünen ist oder so.
Genau. Wobei auch WhatsApp ist Facebook, nur mal so nebenbei. Liebe Leute.
Auch Instagram ist Facebook.
Auch Instagram, genau. Selbst wenn die das heute nicht machen, es kann sein, dass es morgen Facebook finanziell sehr schlecht geht und die anfangen müssen, solche Sachen zu verkaufen. Dann werden die das tun. Also das ist halt auch so ein Punkt. Die verkaufen es schon, ja.
Bei WhatsApp haben sie es schon offen zugegeben.
Kann man das löschen?
Ja.
Naja, löschen. Das Internet vergisst nicht.
Ja, aber du kannst die App von deinem Telefon entfernen.
Ja, dann werden zumindest jetzt, ab jetzt keine Daten mehr sammeln.
Ist Telegram sicherer?
Wollen wir die Tüte aufmachen? Also es gibt sichere, also sicher ist ein
sichere.
Also ja, sicher, ja.
Ich habe Aufkleber, dieses System ist sicher.
Ich weiß, da läuft hinten irgendwie noch, ne? Ja. Genau.
Nee, also die Sache ist eher wirklich, also Sicherheit, da können wir eine extra Sendung zumachen. Welcher Messenger ist der beste?
Ist sicher sicher?
Ja, die Sache ist die, dass die... der Messenger als solches, wenn man sagt, welchen Messenger würdest du empfehlen, würde ich jetzt sagen, ja gut, ich finde Signal hat eine sehr schöne Struktur dahinter, aber das ist wieder an die Telefonnummer gebunden, da gibt es wieder diese jene Sachen. Man muss schon sehen, was für einen am besten passt und es ist zum Teil die Verschlüsselung, es ist zum Teil, wie es wird eingesetzt und so weiter. Es gibt auch einen sehr schönen Messenger, der nennt sich Priya, das ist so das Ding, was ich allen empfehle, weil es halt wirklich cool ist, aber das ist, glaube ich, eine andere Diskussion. Was ich hier an der Stelle nochmal, also was mir wieder aufgefallen ist an der Stelle bei den Politikern, oder nicht nur Politikern, also bei diesen Personen, die dort betroffen sind, es gibt auch so eine gewisse, ja, wie soll man das sagen, Egalität Richtung Sicherheit. Wer sollte schon was von mir wollen? Das ist doch mein privates Postfach, das ist doch egal, meins im Bundestag, das ist wichtig. Oder wer sollte schon was von mir wollen? Also das ist halt was ich, wenn ich irgendwo Schulungen mache, auch regelmäßig höre, dass die Leute, dass denen das völlig egal, völlig Wurst ist.
Ich habe doch nichts zu verbergen, die
eben. Genau.
Ja, und selbst wenn es so wäre, was nicht der Fall ist, dann ist es halt immer im Zweifelsfall so, dass das der Türöffner ist, die Information, genau, die ich jetzt rausbekomme. Also im Zweifelsfall wird halt dann der Geburtsname meiner Mutter bekannt und damit kann man dann mein Passwort zurücksetzen. Oder man kann das dann verwenden, um dann eine direkte Attacke gegen mich zu machen durch Social Engineering. Also, dass man dann halt quasi als Betrüger eine Rolle spielt, in der ich jemanden Zugriff gebe. Also, das klassische Beispiel ist dann, dass man bei jemanden anruft und sagt, wir sind hier von der IT, von deiner Firma und wir brauchen jetzt mal dein Passwort, damit wir ein Update machen können oder sowas. Oder dass man halt sagt, dass man halt dieses Wissen ausnutzt, was man schon aus einem früheren Leak hat und sagen kann, ja, ich bin hier Arzt, Herr sowieso. Ich möchte mal gerne in Ihre Akte reingucken wegen diesem Karzinom, was wir da letztes Jahr hatten. Können Sie mir mal kurz Ihr Passwort geben? Und das wirkt dann halt glaubwürdiger, weil es private Daten verwendet, die vielleicht früher schon mal rausgetragen wurden.
Und oft ist es auch nicht nur so, dass die eigenen Daten betroffen sind, dass die Familie, das sind Mitarbeiter, das sind andere Leute. Also man gibt nicht nur das preis von sich, sondern letztendlich auch von Dritten. Und das ist halt... wenn mir meine Daten egal sind, das ist meine Sache. Aber sobald ich anfange, andere Leute mit reinzuziehen, und das passiert bei sowas halt auch immer wieder, seien es die eigenen Kinder oder wer auch immer, es ist letztendlich unverantwortliches Handeln und das kann man den Leuten durchaus vorwerfen, finde ich.
Okay, also fürs Auto braucht man einen Autoführerschein, fürs Internet braucht man keinen Führerschein, können wir sonst...
Gibt es jetzt für Rentner? Kannst du an der Volkshochschule machen? Einen Internetführerschein?
Okay.
Okay,
das finde ich aber cool, finde ich mega cool.
Das ist, glaube ich, auch nur deswegen so benannt, weil dann wird halt verstanden, worum es da geht. Ne?
Ja.
Ich glaube, da gehe ich mal hin, das muss ich mir ansehen. Dann machen wir die April-Sendung
zu. Aber wir hatten ja jetzt gerade, dass die Leute kein Problembewusstsein hatten, dass irgendwie ihr privates E-Mail-Konto wichtig ist, auch wenn sie Bundestagsabgeordnete sind. Aber das ändert sich ja jetzt, weil jetzt sind ja auch einige Politiker rausgekommen und haben gesagt, sie möchten gerne, dass ihr Twitter-Konto als kritische Infrastruktur betrachtet wird. Was ist das denn?
Super. Also wenn die kritische Infrastruktur wären, dann müssen sie auch alles prüfen lassen. Da kommt das BSI und so weiter. Ich glaube, das haben die sich nicht überlegt. Also was, ich habe das hauptsächlich von der CDU gehört, dass da die Politiker dann meinten, ja, das muss strafbewehrt werden. Es ist erstens schon strafbewehrt und zweitens, keiner, der sowas macht, geht davon aus, erwischt zu werden. Das heißt, eine Strafverschärfung, eine angedrohte, funktioniert einmal null. Das heißt, da müsste dann schon eine drakonische Strafe her, dass das abschreckt, aber das ist dann halt auch wieder aus Grundrechts- oder Grundgesetzgründen nicht so einfach möglich. Also
halt, Doxing ist strafbar, ist das, was wir jetzt gelernt haben.
Ja.
So, und das Informationssammeln, ist das auch strafbar? Ich meine, wenn man jetzt nicht irgendwie Passworte klaut oder Leute betrügt beim Anrufen.
Ach, ich habe mir mal dein Passwort ausgeliehen, ne?
Ja, also das Ding ist halt, es gibt...
Ja, Passwort wäre dann, würde glaube ich schon unter Ausspähen von Datenverkehr und sowas fallen. Wenn es jetzt um öffentlich zugängliche Informationen geht, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich sammle irgendwie über einen Bundestagsabgeordneten irgendwelche Lebenslaufdaten oder Daten, die halt schon mal irgendwo von ihm veröffentlicht wurden, vielleicht so beiläufig in dem Interview erwähnt und ich mache jetzt daraus nur eine systematische Datenbank, die ich dann im Zweifelsfall gegen ihn verwenden kann. Das ist, kann ich jetzt als Nicht-Rechtsanwalt nicht beurteilen, ob das strafbar ist.
Es gibt, ich sag's mal so, es ist sogar nicht nur in Deutschland, es ist in vielen Ländern ein legitimes Geschäftsmodell, Auskunfteien zu betreiben. Mit oder ohne Wissen der Leute. Also es geht da relativ viel, was man sammeln kann, um noch im gesetzlichen Rahmen zu sein, wo ich sage, was schon längst jeden moralischen und eigentlich auch rechtlichen Grund verlassen haben müsste. Und hier war es ja so, dass zum Teil private Dokumente veröffentlicht wurden und das ist dann schon definitiv Ausspähen von informationstechnischen Anlagen und so weiter. Aber ich glaube, die juristische Seite hier ist nur wirklich so ein Gefechtsfeld. Wirklich spannend sind die Sachen, was die gesellschaftliche Diskussion, die danach kam.
Genau, das wollte ich nämlich fragen. Wenn es juristisch nicht so spannend ist und die Politik da jetzt so drauf reagiert, was sind denn die Vorschläge, mit denen man solche Datensammler, solche unberechtigten Veröffentlicher und E-Mail, Passwort, Knacker verhindern kann? Kann man das überhaupt verhindern?
Also die eine, also wie gesagt, hauptsächlich aus konservativer Ecke kam das Ding, ja, Strafen verschärfen und wir sind ab sofort kritische Infrastruktur, was natürlich völliger Bullshit ist. Also ja, Abgeordnete sind in einer Gesellschaft eine wichtige Position, aber eine kritische Infrastruktur ist ein Wasserwerk. Es macht keinen Sinn, dass da...
Vielleicht kann man einen Twitter-Account von einem Politiker so ein bisschen abtrennen vom restlichen Internet, dass er für sich selber twittert oder ich weiß nicht, wie man sich das auch vorstellt.
Ich finde da Vorschläge.
Ja. Und E-Mail-Server und Telefone, darauf haben sie ja Zugriff, die Abgeordneten. Die müssen sich halt dann trotzdem an die Policy halten, dass sie halt nicht Facebook auf ihrem Telefon installieren und nicht mit WhatsApp über ihre Kinder oder ihre Venus-Besucher reden.
Deswegen verwenden sie ja diese Infrastruktur dann halt nicht, weil das ja lästig ist.
Genau.
Weil das ist ja auch der Grund, warum diese Cloud-Dienste so beliebt sind, weil es ja auch so gestaltet ist, dass es angenehm ist, einfach alle Daten in die Cloud rein zu erbrechen.
Genau. Und Sie sehen halt auch, also das ist ein Punkt, den ich bei vielen Abgeordneten, wenn ich mit denen zu tun habe, merke, Sie sehen sich schon als so eine bisschen privilegierte Klasse, denen keiner so richtig Vorschriften machen kann. Und wenn man denen mit irgendwelchen IT-Security-Prozeduren kommt, dann sagen die, also ich hatte zum Beispiel einen Fall, wo mir eine Bundestagsabgeordnete und Ministerin ihr iPad vor sich hingelegt hat, wo ein geheim eingestuftes Dokument drauf lag.
In der Cloud.
Ja, das hatte sie auf ihrem iPad und sie hat es auf dem Tisch liegen lassen, für alle zum Lesen. Und das sind Sachen, und dann habe ich der das gesagt, du, die Gesetze sind so und so, und dann sagt die, ja, ich bin Abgeordnete.
Ja, für mich gelten keine Gesetze.
So.
Wer sollte das denn?
Das ist ja auch irgendwo plausibel, ne? Denn wenn sie ist halt Abgeordnete, das heißt, eine Strafverfolgung ist nur möglich, wenn der Bundestag die Immunität aufhebt. Und die wissen das alle ganz genau. Wenn sie jetzt für sie die Immunität aufgeben, das ist der Dammbruch. Dann kann jeder von ihnen gelangt werden, weil jeder so einen Scheiß macht.
Ja, dann können wir das auch mit dem Geheim auch lassen. Dann können wir es auch gleich veröffentlichen. So, Initiative Transparenz.
Dann gibt es kein Geheim mehr.
Ja. Ich habe jetzt hier noch so
Transparenz auch schön, ne?
Für die letzten fünf Minuten ein paar schicke Worte aufgeschrieben. Also Cyberabwehrzentrum Plus ist so ein Stichwort. So. Möchte dazu jemand was sagen? Ansonsten habe ich noch Cyberpolizei und eigentlich noch ganz viele andere Sachen mit Cyber. Und Collection One übrigens.
Also Cyberabwehrzentrum, dazu fällt mir nur eins ein. Also so, was ich von den Leuten gehört habe, haben sie mittlerweile alle Verwaltungsstellen besetzt und von den Fachleuten, da sieht es wohl eher nicht so aus. Und wenn ich die Frau von der Leyen zum Beispiel mit ihrer berittenen Cyberwehr höre, dass sie da irgendwie 12.000 oder so für haben möchte. Wir hatten auf dem Kongress 17.000 Leute, das ist so der Kern der Leute, die das machen könnte, und ich kann mir dort die wenigsten vorstellen, dass die dort überhaupt nur ansprechbar wären.
Auf dem Kongress gab es, ich glaube, zum 30. C3 mal eine Kunstaktion, würde ich es fast nennen. Da haben sie drei Schauspieler engagiert, die durch die Reihen gegangen sind und Leute angesprochen haben, ob sie sich nicht vorstellen könnten, mal für einen anderen Arbeitgeber zu arbeiten, der auch öffentlichen Dienstmittel bezahlt und so weiter. Sie haben 500 Leute gefragt von 10.000 Anwesenden damals. Von den 500 sind drei überhaupt nur drauf eingegangen und haben sie nicht sofort weggescheucht. Und diese drei sind mit aufs Hotelzimmer, um halt drüber zu reden. Zwei davon hatten eine Kamera dabei, um das auffliegen zu lassen, was ich auch eine sehr gute Aktion fand. Und sie haben wirklich nur einen gefunden, der sich das vorstellen könnte, für einen Geheimdienst, eine Polizei, Knickknack, sie wissen schon, zu arbeiten. Und das ist auch ein Statement, was in Deutschland relativ einzigartig ist. Also ja, das ist in Holland schon ganz anders und in den USA, da hast du da einen NSA-Stand.
In den USA ist es halt auch die Kultur ganz anders. Da wird halt, da guckten die Leute halt anders auf Leute, die in der Army gedient haben zum Beispiel. Mhm. Also wenn du halt in den USA irgendwie in ein öffentliches Amt gewählt wirst und du hast keine Zeit in der Army abgeleistet, dann gucken dich die Leute komisch an. Während halt in Deutschland es eher andersrum ist. Wenn du halt eine Bundeswehr-Karriere hast, dann bist du da halt einsortiert.
In Anbetracht der Situation, dass wir uns am Ende der Sendung befinden, möchte ich, dass die hier anwesenden Personen vielleicht einen Satz sagen könnten, was man den Personen da draußen raten kann im Umgang mit Doxing, im Umgang mit Datensicherheit. Versucht es kurz zu halten, also einen Satz. Wer möchte beginnen, sonst fange ich an. Alexander.
Ja, also ich würde Lenin zitieren, lernen, lernen, nochmals lernen.
Ja, man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Und wenn ihr überhaupt nicht wisst, wohin mit euch, dann empfehle ich euch, schaut einfach mal beim CCC Computer Club vorbei. Da stehen auf jeden Fall so ein paar tolle Sachen, wo man dann vielleicht sich Hilfe suchen kann.
Ja, die Stichpunkte, die ich auch beim MDR gesagt hatte, Passwortmanager verwenden, denn dann kann man auf jeder Seite ein anderes Passwort haben. Das heißt, wenn das Passwort mal wegkommt von einem Dienst, kann man nicht noch in den nächsten Dienst damit einbrechen. Okay. Schön lange, harte Passwörter verwenden, am besten 50, 60 Zeichen. Das geht ja dann, wenn der Passwortmanager sie sich merkt. Halt in E-Mails nicht auf Links klicken. Wenn jetzt die Bank angeblich ankommt per E-Mail und sagt, hier bitte mal das Passwort zurücksetzen, dann klickt ihr nicht auf den Link dort, sondern geht von Hand zur Bankseite und dann guckt ihr, was dort Sache ist. Dann steht meistens schon die Betrugswarnung dort. Und nicht auf Anhänge klicken.
Um das in einen Satz zusammenzufassen, empfehle ich nochmal die Seite prism-break.org.
Sehr gut. Ich empfehle, ein bisschen drüber nachzudenken, was man ins Internet stellt, ob das wirklich sinnvoll ist, das ins Internet zu stellen. Ob man bereit wäre, das auch laut auf einem Marktplatz zu rufen zum Beispiel, weil das ist das, was im schlimmsten Fall passieren kann. Man sollte immer Backups haben von allem. Kein Backup, kein Mitleid. Das ist auch so ein Grundsatz, mit dem man leider umgehen muss.
Verschlüsseltes Backup natürlich.
Im besten Fall verschlüsselt, außerhalb der eigenen Wohnung. Und fürchtet euch nicht, das Internet ist eigentlich was Tolles. Wir konnten vor 100 Jahren noch nicht jederzeit mit jedem anderen auf dem Weltball reden und ihm Briefe ganz schnell hin und her schicken. Das ist eigentlich eine tolle Sache.
Ja, und Lexikas waren mal ein Privileg der Reichen. Ja. Heute hat jeder auf der Welt Wikipedia.
So ist es. Und damit wollen wir euch in den Abend entlassen. Viel Spaß mit Poddington Bear, Björk und einen schönen Abend euch. Bis demnächst. Nur echt mit dem Klick. Thank you.
Gar nicht so einfach. Die überraschende Komplexität der einfachen Dinge. Eine Produktion von Xerillion Noises für Pentaradio vom Chaos Computer Club Dresden. Folge 4. Ein Kessel Buntes. Ende Dezember war ich auf dem 35C3, dem Jahreskongress des Chaos Computer Club. Dort habe ich unter anderem einige interessante Leute getroffen, die mir Themen für diese Serie vorgeschlagen haben. Einer von ihnen ist Nils Arne. Nils Arne arbeitet in einer Druckerei und hat mich darauf aufmerksam gemacht, wie allgegenwärtig das Thema Drucken ist. Schau dich um, forderte er mich auf. Wie viele bedruckte Sachen siehst du? Diesen Test kann man in jeder Lebenslage machen, von Joghurtbechern über Tassen bis hin zu Autos und Gebäuden. Unsere Umgebung ist voll von bedruckten Gegenständen. Druckverfahren können auch mehr als nur Farbe auftragen. Heutzutage kann man zum Beispiel auch elektronische Schaltkreise drucken. Doch all das würde gar nicht in eine einzige Folge passen. Deswegen habe ich mir zum Einstieg ein Thema herausgegriffen, das Drucker leider oft zur Weißglut treibt. Ein Druckmotiv besteht im Wesentlichen aus zwei Aspekten, Form und Farbe. Solange man nicht auf gekrümmten Flächen druckt, ist die Form relativ einfach zu beschreiben. Doch wie beschreibt man eigentlich Farben? Mit der Formulierung einer universellen Farbenlehre haben sich viele große Köpfe befasst, von Demokrit über Leonardo da Vinci, Isaac Newton bis hin zu Johann Wolfgang von Goethe. In seinem Werk zur Farbenlehre schreibt Goethe: Das Licht ist das einfache, unzerlegteste, homogenste Wesen, das wir kennen. Es ist nicht zusammengesetzt, am allerwenigsten aus farbigen Lichtern. Jedes Licht, das eine Farbe angenommen hat, ist dunkler als das farblose Licht. Das Helle kann nicht aus Dunkelheit zusammengesetzt sein. Wenn wir eine mit Tinte bedruckte Oberfläche sehen, sehen wir das Licht, das von dieser Oberfläche reflektiert wird. Ein Farbeindruck entsteht dadurch, dass die aufgedruckten Pigmente bestimmte Teile des Lichts absorbieren, sodass nur die übrigen Wellenlängen reflektiert werden und auf unsere Augen treffen. Jedes Pigment zieht also etwas vom auftreffenden Licht ab. Bei der Verwendung mehrerer Pigmente kommt es also zur sogenannten subtraktiven Farbmischung. Indem man verschiedene Pigmente in verschiedenen Verhältnissen kombiniert, kann man alle Farben produzieren, die ein Mensch wahrnehmen kann. Als Grundfarben haben sich in der Drucktechnik Cyan, ein leicht grünliches Hellblau, Magenta wie im Telekom-Logo und Gelb durchgesetzt. Hinzu kommt meist noch eine schwarze Tinte. Man könnte zwar schwarz mischen, indem man alle drei Farbtinten übereinander druckt, aber das wäre in Anbetracht der Tintenpreise eine ziemliche Geldverschwendung. Außerdem wäre das aus Cyan, Magenta und Gelb gemischte Schwarz nicht so gleichmäßig und intensiv wie das einer guten schwarzen Tinte. Gibt man eine Farbe als Mischungsverhältnis aus diesen vier Grundfarben an, so liegt die Farbe im CMYK-Farbraum. CMYK schreibt sich CMYK und steht für die englischen Namen der vier Grundfarben Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz, das Drucker als Key bezeichnen. CMYK basiert also auf subtraktiver Farbmischung. Das Gegenteil ist die additive Farbmischung, die bei Computerbildschirmen zum Einsatz kommt. Hier entsteht die Farbe nicht durch die Reflexion von Umgebungslicht, sondern durch das Eigenleuchten des Monitors. Verschiedene Farben entstehen auch hier durch das Mischen von Grundfarben. Allerdings macht bei der additiven Farbmischung jede weitere Farbe das Ergebnis heller, nicht dunkler. Während beim Drucken oder Malen das Mischen aller Grundfarben zu schwarz führt, ergibt das Mischen aller Grundfarben eines Monitors weiß. Die Grundfarben bei der additiven Farbmischung sind rot, grün und blau, sodass Farben für Computerbildschirme meist in einem RGB-Farbraum beschrieben werden, also als Mischungsverhältnis aus rot, grün und blau. CMYK und RGB-Farbräume erfüllen also zwei gegensätzliche Funktionen. RGB-Farben beschreiben die Anzeige auf einem Monitor. CMYK-Farben werden hingegen zum Ausdrucken verwendet. Wenn man eine CMYK-Bilddatei auf einem Monitor anzeigen möchte, müssen die CMYK-Farben in RGB-Farben umgerechnet werden. Möchte man umgekehrt ein RGB-Bild ausdrucken, müssen RGB-Farben in CMYK-Farben umgerechnet werden. Das Problem mit beiden Ansätzen ist aber, dass sowohl CMYK-Farben als auch RGB-Farben nicht absolut definiert sind. Eine CMYK-Farbe gibt ein Mischungsverhältnis von Tinten an. Wenn ich also dasselbe CMYK-Bild auf zwei verschiedenen Druckern drucke, kommen eventuell unterschiedliche Ergebnisse heraus, weil beide Drucker unterschiedliche Tinten verwenden. Auch die Papierart kann die Farbwiedergabe beeinflussen. Und genauso für RGB. Wenn ich dasselbe RGB-Bild auf mehreren Monitoren anschaue, sieht es immer etwas anders aus, weil jeder Monitor unterschiedlich stark leuchtende Pixel hat. CMYK und RGB sind also nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir brauchen universelle Farbräume, die nicht von bestimmten Geräten oder bestimmten Tinten abhängig sind. Für Monitore gibt es einige Standard-RGB-Farbräume, zum Beispiel sRGB und Adobe-RGB. Diese Standards definieren unter anderem genaue Werte für die Grundfarben Rot, Grün und Blau. Um die Farben eines Bildes entlang des ganzen Weges korrekt zu reproduzieren, müssen alle beteiligten Geräte von der Kamera oder vom Scanner bis zum Monitor denselben Farbraum unterstützen. Die Geräte sollten idealerweise auch kalibriert werden, da auch innerhalb einer Serie die einzelnen Geräte leichte Farbabweichungen aufweisen können. Nach erfolgter Kalibrierung werden diese Abweichungen durch Software ausgeglichen. Sowohl bei RGB als auch bei CMYK haben wir jeweils drei bunte Grundfarben. Die Grundfarben von RGB, Rot, Grün und Blau, sind dabei gerade die Gegenfarben der CMYK-Grundfarben, Cyan, Magenta und Gelb. Doch warum eigentlich immer drei Grundfarben? Der Grund dafür liegt in der Struktur des menschlichen Auges. Für die Farbwahrnehmung gibt es im Auge drei Arten von Zapfenzellen. Die S-Zapfen reagieren bevorzugt auf blaues bis violettes Licht. Die M-Zapfen nehmen besonders grünes und gelbes Licht wahr. Die L-Zapfen erkennen vor allem gelbes bis rotes Licht. Die verschiedenen Zapfenarten S, M und L entsprechen also den Grundfarben Rot, Grün und Blau des RGB-Systems. Wenn wir eine Farbe sehen, nehmen wir nicht das Licht selbst wahr, sondern nur in welchem Verhältnis die verschiedenen Zapfenzellen in unseren Augen auf diese Farbe reagieren. Aus diesem Grund kann ein Computerbildschirm mit nur drei Grundfarben alle Farbeindrücke erzeugen, die ein Mensch wahrnehmen kann. Und das, obwohl er nur drei verschiedene Wellenlängen von Licht erzeugt, obwohl es in der Natur schier unendliche Kombinationen von Lichtwellenlängen gibt. Für einen Außerirdischen, dessen Augen auf andere Farben reagieren, würden die Farben in irdischen Fernsehbildern also womöglich stark verfälscht wirken. Da die Farbwahrnehmung so stark von der Physiologie des menschlichen Auges abhängt, ergibt es Sinn, Farbräume nicht nur nach den Anforderungen der Drucktechnik wie bei CMYK oder der Anzeigetechnik wie bei RGB zu definieren. Ein Beispiel für einen wahrnehmungsorientierten Farbraum ist CILAB. Das CI in CILAB steht für die Internationale Beleuchtungskommission CIE, die eine Vielzahl von Farbräumen definiert, unter anderem CI 1931, aus dem die Standard-RGB-Farbräume von vorhin abgeleitet werden. Jeder der CI-Farbräume erfüllt eine bestimmte Funktion. Die Aufgabe von CILAB ist es, die Farben so zu strukturieren, wie Menschen sie wahrnehmen. Das heißt, innerhalb des CILAB-Farbraumes ergibt sich der Abstand von Farben nicht danach, wie Tinten oder Lichtstrahlen gemischt werden, sondern als wie unterschiedlich ein Mensch die Farben empfindet. Ein häufiger Fehler von Grafikern oder Designern ist zum Beispiel, eine Farbe aufzuhellen oder abzudunkeln, indem im gewohnten RGB-Farbraum alle Farbanteile um den gleichen Prozentsatz erhöht oder verringert werden. Das führt dann oft zu einer ungewollten Änderung des Farbtons, da das menschliche Auge zum Beispiel auf mehr Grün wesentlich stärker reagiert als auf mehr Rot oder mehr Blau. Eine auf diese Weise aufgehellte Farbe kann also leicht grünstichig werden. Stattdessen sollte die Farbe vor dem Aufhellen von RGB in CILAB umgerechnet werden. Dort kann dann die Aufhellung oder Abdunklung vorgenommen werden und das Ergebnis wird dann für die Anzeige wieder in RGB zurückgerechnet. Das gleiche gilt auch für eine Animation zwischen zwei Farben. Wenn zum Beispiel eine Statusanzeige von Rot nach Grün wechseln soll, sollten die Zwischentöne nicht im RGB-Farbraum berechnet werden, sondern im CILAB-Farbraum. Ansonsten fluktuiert die Helligkeit der Zwischentöne, da die unterschiedlichen Farbanteile vom Auge unterschiedlich stark wahrgenommen werden. Wenn Sie also das nächste Mal ein Bild nachbearbeiten oder ausdrucken, schauen Sie mal nach, ob das Bildbearbeitungsprogramm den CILAB-Farbraum verwendet und ob der Drucker sRGB unterstützt. Ihr Bild wird es Ihnen danken. Das war Gar nicht so einfach, Folge 4. Eine Produktion von Xurillion Noises von und mit Stefan Majewski. Mit Musik von Josh Woodward. Vielen Dank an Nils Arne vom Wuppertaler Hackerspace DevTal für den Themenvorschlag. Weitere Informationen zur Sendung, Links zu Quellen und Musiktiteln sowie alle anderen Folgen gibt es auf www.garnichtsoeinfach-podcast.de.